dedicated to all the ravers in the nation.
Herzlich willkommen zu Episode, was haben wir? 54 von
254.
54. Wuhu! Da hat jemand gute Laune. Hallo Anja.
Ich versuch's. Hallo, hallo,
hallo. Hallo Carsten.
Hallo, grüße euch.
Wir sind wieder verteilt in der einzigen Stadt, die Corona überwunden hat. In wenn wir die Bilder der letzten Wochen so sehen, dann scheint alles vorbei zu sein.
Ja, hier ist, da, also genau. Ich sehe nichts mehr. Kein Mundschutz, kein Abstand. Ich denke auch, ist durch, das genau. Thema.
Wir waren ja auch alle drei vorm Obernkrankenhaus Raven letztens.
Raven?
Ja. Mit unserem Schlauchboot.
Nee, das nicht.
Es war schöner als die Love Parade sonst immer.
Ja, vor allem so ein bisschen beschaulicher.
Ja.
Ja. Also ich habe ja auch ein Schlauchboot und ich wohne ja auch am Landwehrkanal.
Das ist aber auch das Einzige hoffentlich, was ich mit diesen Idioten verbinde.
Und ich hatte jetzt auch letztes Wochenende, war ich auf dem Tempelhofer Feld tatsächlich. Ich
mit finde, dem Schlauchboot?
Ohne Schlauchboot. Für mich, ich habe ja das Tempelhofer Feld im Moment sehr für mich entdeckt, um dort eben, weil man da so gut sich aus dem Weg gehen kann, dort meine Spaziergänge hinzuverlegen, weil es da so viel Platz gibt, dass man... und schön viel Wind auch, dass da wahrscheinlich die Gefahr an irgendwie Übertragung von gefährlichen Viren, die zurzeit in aller Munde sind.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Deswegen gehe ich da ganz gern hin, um dort auch so diesen Abstand eben einhalten zu können. Und nicht so, dass ich sage, oder ich finde auch eigentlich gut sogar zu sagen, ich kann mit dem Schlauchboot raus aufs Wasser und habe dadurch ja auch Abstand zu den anderen. Aber das, was da letzte Woche passiert ist, das war schon doof. Also das fand ich, also es ist mir tatsächlich, also das auch so in meiner Ehre als Berliner, weil mich wirklich, natürlich kommen dann Hamburger Freunde und schicken mir da irgendwelche Links zu all dem und fragen, ob ich da gewesen wäre, weil wäre ja typisch Anja eigentlich, so ungefähr, da hinzugehen und was mir denn einfiele. Nein, aber also ganz so nicht, aber natürlich
haben viele. Du hast doch angemeldet, gibst du.
Ja, ich.
Du warst ja Veranstalterin.
Ich war Veranstalterin. Und viele haben dann da schon so gesagt, naja, wieder typisch Berlin. Und dann mal gleich so, wo ich denke, nein, das sind zwar 400 Boote, wo auch immer die herkommen, aber alle, die ich kenne, waren nicht da.
Und das sind viele.
Ich kenne niemanden. Ja, ich kenne viele hier. Ich bin ja vernetzt. Nein, aber es war wirklich dann auch erstmal so fürchterlich unangenehm und gerade in einer Zeit, in der ich natürlich auch ganz große Angst davor habe, dass die Kulturszene in der Stadt kaputt geht, dass die Clubs sterben und so. Das davor habe ich schon auch Angst.
Ja, aber das wird ja dadurch auch richtig, nicht besser.
Ja, genau.
Weil es ist die beste Werbung.
Ja. Genau. Und ich finde es auch richtig, dass man sagt, wir machen da mal einen Aktionismus oder wir gehen mal irgendwie, wir machen mal unsere Transparente und machen mal auf unsere Bedürfnisse aufmerksam. Aber das war halt, das war einfach nur schlecht und scheiße und das tut mir einfach nur leid, dass sie, also vor allem die Berliner Clubkommission jetzt halt in so einem beschissenen Licht dasteht und weil keiner unterscheidet ja, wer hat da wie was veranstaltet und wer hat da wie aufgerufen, dass sie doch bitte alle Abstand halten sollen und so. Das ist jetzt im Nachhinein scheißegal, denn Fakt ist, da haben sich einfach mal tausende Leute daneben benommen und vor einem Krankenhaus, ich weiß nicht, falls es jetzt Zuschauende gibt, die nicht wissen, worüber wir reden, ne?
Ach so, ja, bitte.
Aber dann müssten wir es noch kurz.
Ich glaube, das hat relativ hohe Wellen geschlagen. Ich glaube, jeder weiß, wovon wir reden. Aber genau, es gab. Was war das eigentlich? Das war eine eigentlich für 100 oder ein paar hundert Leute angemeldete Demo, die dann irgendwie ausuferte, weil halt der Veranstalter oder der Anmelder das dann nicht mehr im Griff hatte und die Leute auf seine Bitten, dass er das Abstand eingehalten wird, nicht gehört haben. Und da war dann halt vor dem oberen Krankenhaus, beziehungsweise da sind sie dann im Endeffekt hingeschippert, also im Landwehrkanal in Berlin, hat sich so irgendwie so ein, was war das, ein Hausboot oder so, ne? Irgendwie so ein Club, ein größeres Boot, wo da Musik gemacht wurde und aufgelegt wurde, eingefunden. Und der Plan war, glaube ich, dass das Boot dort existiert und am Ufer Leute stehen können oder so, ne? Also halt im Abstand. Da fanden sich dann relativ viele tausende Menschen ein, inklusive dann auch mehrere hundert kleinere Schlauchboote und Boote, die um dieses Hauptboot herumschipperten, sodass also sämtliche Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden konnten, also auch rein physikalisch, weil überall Leute waren. Und dann wurde das dann irgendwann aufgelöst, weil der Veranstalter dafür nicht mehr die Verantwortung übernehmen wollte.
Also 100 Personen waren angemeldet und ca. 3000 waren da.
Ja.
Für die Kultur, alle in einem Boot hieß die Demonstration.
Genau, und das einfach eigentlich nur gedacht als Demonstration gegen das, ja, weiß ich nicht, Clubsterben, Kultursterben sozusagen, weil ja alle im Moment keine Einnahmen haben, was ja auch eigentlich ein hehres Ziel ist und völlig richtig darauf aufmerksam machen zu wollen, nur wie es dann halt kam, wie es kommen musste, wo ich dann auch ein bisschen denke, dass die Veranstalter oder der Anmelder da relativ blauäugig waren, weil wenn sie Teil des Kulturbetriebs Berlin sind oder Teil der Clubszene in Berlin, dann können sie mir nicht erzählen, dass sie nicht ihre Pappenheimer kennen. Ne? Also das ist ja nur nicht so, dass Berlin dafür bekannt ist, dass wir relativ wenig hedonistische Menschen in der Stadt haben, die irgendwie, also dass kaum einer in Clubs geht und so. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie unbekannt wäre, sag ich mal, dass dort Menschen leben, denen alles relativ egal ist. Hauptsache, sie haben ihre Party.
Ja, also ja, das kann natürlich sein, dass man da eigentlich auch, also habe ich auch drüber nachgedacht, hätte man das irgendwie absehen können. Ich glaube auch, sie haben es, also und das haben sie sich auch für entschuldigt und das muss man dann eben auch mal akzeptieren. Auch Entschuldigungen sind dafür da, damit man sagt, ja, okay, dir sei verziehen so ungefähr, dass sie halt diesen Weg so gelegt haben, eben zu sagen, ach Mensch, im Obernhafen, da steht ja dieses Schiff, da können wir schön einen auflegen, das ist aber halt wirklich, da ist kein einziges Gebäude, kein einziges, außer dieses wirklich krass in den Himmel emporragende riesige Krankenhaus.
Ja.
Und das, also das, da, Leute, oh Gott, ey, also, beziehungsweise hatten sie ja wahrscheinlich gedacht, sie schippern da irgendwie ruhig dran vorbei, machen 3-4 Kundgebungen dazu und dann ist es vielleicht auch schon durch. Das ist vielleicht zu so einer, weiß ich nicht, aber Fakt ist, man hätte es meiner Meinung nach viel früher erstens diesen Zielort nicht auswählen, viel früher absagen und sagen müssen, Leute, so war das nicht gedacht. Und ich, die ja eigentlich ganz gerne, ich mag das ja, dass wir in diesem Land und in unserer Demokratie sagen können, mir passt was nicht, ich melde eine Demo an und dann sage ich es euch. Und deswegen, für mich war das aber keine richtige Demo. Also ich war richtig wütend. Dann so, wo war da die Botschaft? Keiner hatte ein Transpin ordentlich. Das einzige Transpin, was ich gesehen habe, war I can't breathe.
Ja, also mit Edding irgendwie auf ein A3-Papier irgendwie gekritzelt.
Und das vor dem oberen Krankenhaus und in dem Moment, und wo ich auch dachte, was aber eigentlich auch nicht damit zu tun hat, dass ihr da, also es war einfach hier und da, also eigentlich war es ein großer Rave. Und ein Rave ist auch cool, aber nicht, wenn wir gerade in dieser Situation sind. Ich bin wirklich so stinkewütend auf genau diese ganzen hedonistischen Leute da, die jetzt uns da die da jetzt einfach das noch schwieriger gemacht haben, dass irgendjemand sagt, ach ja, ich nehme mal ein bisschen was hier von dem Geld, was wir für den Rettungsfonds haben und steck das hier in die Clubszene. Glaube ich. Also
wird jetzt auf jeden Fall passieren, ja.
Ja. Also das
Nein, also ich meine, du hast ja vollkommen recht, dass sie haben sich ja dafür entschuldigt und ich würde da jetzt auch überhaupt nicht Böswilligkeit unterstellen oder irgendwie Ignoranz, na doch, ein bisschen Ignoranz vielleicht, sondern einfach vermutlich Naivität im Umgang mit ihrer eigenen Szene. Also ich bin ja aufgewacht irgendwie und habe das dann auf Instagram zuerst gesehen. Also da waren ja dann so ein paar Stories, die geteilt wurden, wo halt Leute da mittendrin waren und auch sich gefreut haben, dass das da alles so war. Und da habe ich auch schon gedacht, what the fuck? Und habe da schon relativ kopfschüttelnd bin ich aufgewacht. Und dann, als es dann irgendwann klar wurde, was das denn war und warum das so war und so, das ist alles so ein bisschen, war mir alles nicht ganz klar. Und natürlich ist das die Optik, genau wie du sagst, vor einem Krankenhaus. Also ich glaube, das Obernkrankenhaus selber hat keine Covid-19-Station, wenn ich mich
richtig
erinnere.
Ja, ich glaube nämlich auch, dass das gar nicht mal, ja.
Aber trotzdem ist das natürlich, also dann wäre es natürlich noch ein bisschen krasser, aber es ist ja nicht so, dass das alles eben weg wäre. Ne? Also ist ja, also wir haben zwar wenig Fälle in Berlin vergleichsweise und die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt einer von den 3000 infiziert war, ist relativ gering, aber ich weiß halt nicht, also mein persönliches Sicherheitsempfinden meinem persönlichen Sicherheitsempfinden entspricht es nicht. Also ich wäre da jetzt, auch wenn ich grundsätzlich so ein Raver wäre oder in der Clubszene zu Hause, wäre wahrscheinlich trotzdem nicht hingegangen.
In meinem Umfeld auch so. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, dass man immer häufiger jetzt mitkriegt, dass die Leute doch irgendwie alle so viel entspannter sehen, als ich es tue, irgendwie mit der gesamten Corona-Geschichte. Und ich mache mir echt irgendwie auch Sorgen, dass dann wirklich jetzt irgendwann mal so eine zweite Welle richtig rübergerollt kommt. Und verstehe gar nicht, wo das auf einmal herkommt, dass die Leute sich alle so in Sicherheit wiegen. Also liegt es denn wirklich an den Zahlen, die jetzt verhältnismäßig gering bleiben oder was ist das? Also ich finde es ein bisschen gruselig. Ist es bei euch auch so, dass im Umfeld die Leute entspannter sehen oder habe ich die falschen Freunde?
Ich glaube ja.
Ja, okay, gut, danke.
Nee, also ich habe jetzt noch eine dritte Person in meinem näheren Umkreis, von der ich weiß, dass sie erkrankt war, also Corona hatte, damals aber auch im März, also in der zweiten, dritten Märzwoche. Und all drei, ich kenne ja drei Leute und all die hatten das in der ersten, zweiten, dritten Märzwoche. Aber das ist also so, das ist halt schon, jetzt habe ich halt drei in meinem näheren Umkreis und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass für mich das bewusster ist, dass es sehr einen erwischen kann, weil auch alle drei nicht wissen, woher sie es hatten. Sie können sich's nicht erklären. Ja. Und zum Beispiel, witzigerweise hat aber eine Freundin, die hat damals nicht den Test machen können oder so, sondern bei beiden weiß ich jetzt, dass sie, also bei zwei weiß ich, dass sie es jetzt im Nachhinein erst testen konnten. Mit diesem Antikörpertest. Und die hat halt trotzdem mit ihrem Kind und ihrem Mann zusammen gelebt und der Mann hat es nicht bekommen. Das ist schon interessant, dass die irgendwie, sie hat's, aber er nicht. Aber also das lässt mich auch so ein bisschen hoffen, aber trotzdem heißt es, also finde ich es halt trotzdem krass. Also es gibt die Sachen und sie hat mir auch erzählt, wie sie gelitten hat. Also es ganz tolle Kopfschmerzen und so weiter und Fieber und auch Atembeschwerden. Und ich möchte das einfach nicht. Und ich möchte auch nicht, dass meine Mama das kriegt und immer noch nicht. Und meine Freunde. Und ich habe aber das Gefühl, dass in meinem Freundeskreis auch noch das ganz stark, ein ganz hohes Sicherheitsbedürfnis ist für, nee, lass mal hier mit Abstand und lass mal nicht drücken und vor allem immer Mundschutz. Gut, wenn ich jetzt spazieren gehe draußen, ich treffe mich ja auch nur mit meinen Freunden zum Spazierengehen draußen, dann haben wir jetzt keinen Mundschutz, aber sobald ich in einen Café reingehe oder irgendwo in Späti reingehe, setze ich diesen Mundschutz auf, ist ja schon so ein Automatismus, aber alle drumherum haben keinen auf und ich denke mir so, hä? Okay, ich komme mir schon richtig blöd vor, weil ich von 10 Leuten bin ich die Einzige, die so einen Mundschutz auf hat. Und also im Supermarkt ist es nach wie vor natürlich super streng, da passen ja auch die Mitarbeiter dort auf. Obwohl gestern war ich wiederum in einem Supermarkt, wo die Frau, die da gearbeitet hat und die Regale eingeräumt hatte, halt keinen Mundschutz hatte. Ja.
Ist auch nicht. Ja, oder eben doch Halbmast, so, ne? Nase raus, Mund rein.
Ja, so richtig sinnvollen Mundschutz.
Ja, ich hatte gerade eingangs schon. Ja. Hatte Robert schon erzählt, dass ich gestern das erste Mal seit Beginn dieser Corona-Zeit essen war, irgendwie eingeladen aufgrund Geburtstagsfeier beim Italiener. Und das war halt irgendwie schon ein seltsames Gefühl, ne? Also jeder zweite Tisch war nur besetzt, jeder dritte Tisch, also es war nicht voll. Zum Draußensitzen war es halt schon zu kühl abends. Der Kellner natürlich mit Mundschutz und wir mussten halt auch so eine Liste ausfüllen mit unseren Kontaktdaten. Zumindest eine Person musste ich ausfüllen mit Telefonnummer und Anzahl der Personen und wie erreichbar so. Und ansonsten, es war angenehm ruhig in dem Restaurant, aber gleichzeitig irgendwie auch gespenstisch. Aber ich habe mich gefreut, mal wieder ein frisch gezapftes Bier trinken zu können.
Ich war gestern aber auch
bei man hat sich nicht so hundertprozentig wohlgefühlt. Das hat sich trotzdem nicht genauso angefühlt, logischerweise. Ne?
Wie viele Leute wart ihr da am Tisch?
Wir selber, also waren praktisch unsere Familie zu viert und noch die Eltern meiner Frau und zwei, also zu sechst.
Ah, okay. Ja. Ich war gestern auch das erste Mal, das allererste Mal seit dem 14. März, da war ich das letzte Mal essen, da war ich nämlich beim Tim Melzer im Restaurant in der Bullerei, deswegen weiß ich das noch. War sehr schön. Und da haben wir uns aber auch damals schon alle ganz unwohl gefühlt. Und gestern war ich auch das allererste Mal wieder in einem Restaurant. Und da musste man ja auch vorher reservieren.
Genau.
Ja. Und dann kommt direkt am Eingang also die Tür und die Fenster waren alle die ganze Zeit auf. Es wurde dann auch irgendwann kühl, aber das hat mir dann so ein Sicherheitsempfinden gegeben, dadurch, dass alles so auf war. Und man konnte da direkt am Eingang halt desinfizieren. Und die Kellner haben alle Mundschutz getragen und die Gäste nicht, keiner. Aber war auch so eben mal ein Tisch zwischen denen, die Tische waren halt nicht besetzt. Und dann waren wir nur zu zweit und so an so einer Wand und so einer Ecke. Es war irgendwie, aber ich habe, also ehrlich gesagt, fand ich es richtig cool. Ich habe das sehr genossen, mal wieder essen zu gehen.
Ja.
Und da habe ich, also das fand ich schon richtig, richtig gut und lecker und ach ja. Und auch der Kellner tat mir zwar leid, dass er da die ganze Zeit den Mundschutz tragen musste, aber mir ist es dann auch, der steht ja so neben, also schon relativ nah vor einem oder sogar so ein bisschen dadurch, dass er steht, auch über einem und spricht ja mit einem und erzählt einem, was man für einen schönen Wein hat oder für Nudeln oder was auch immer. Und da finde ich, dann habe ich mich auch wirklich gleich sicherer gefühlt, weil ich wusste, der trägt einen Mundschutz, auch wenn er mir leid getan hat, weil er ja nicht atmen kann, aber ich habe schon gedacht, also so, das war schon okay. Also das kann man schon mal machen. So essen. Ja. Ja. Neulich war ich beim Falafelmenschen. Da war ich wieder die Einzige. Ich gehe rein, bin die Einzige, die den Mundschutz auf hat und alle anderen nicht. Also, heute Morgen hole ich Brötchen unten beim Bäcker. Die Einzige, die den Mundschutz auf hat, bin ich. Also, es ist wirklich.
Das ist mir ja. auch schon, also vor allem, also ich weiß nicht, ich war jetzt lange nicht mehr ausführlich im Umland von Berlin, also quasi in den äußeren Bezirken, aber so in der Mitte von Berlin, so Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Mitte selber und so, da ist mir auch, also da sehe ich kaum Leute, die irgendwie Mundschutz aufhaben, nur wenn es wirklich irgendwo dran steht, dass es Pflicht ist in irgendeinem Geschäft oder so, dann machen einige das widerstrebend. Ich habe meinen auch immer dabei und ich, also auf der Straße selber, wenn ich halt nicht irgendwo in dichteren Menschenmassen bin, irgendwo an einer Haltestelle oder so, dann trage ich ihn ab, dann mache ich ihn auch ab, weil es halt einfach auch unbequem ist, sage ich ja. mal, den immer aufzuhaben. Ja. Gerade ich als Brillenträger, der dann doch ab und zu mal die Brille beschlägt, wenn ich da reinatme oder so, das ist halt dann, also es geht zwar, es ist überhaupt kein Problem, aber es ist, wenn es halt nicht sein muss, weil keiner in der Umgebung ist, dann nehme ich ihn halt auch runter. Ne? Also es ist halt nicht so, dass ich den dauernd trage, sobald ich die Haustür verlasse oder aus der Haustür rausgehe.
Ja.
Aber es ist schon, also es ist mir auch aufgefallen. Und ich glaube, also für meine Theorie ist, also was Carsten hat ja gefragt, also ich habe in meinem Umfeld Freunde und Familie und so auch eigentlich nur Leute, die das noch relativ ernst nehmen, die jetzt nicht irgendwie sagen, ey, lass mal irgendwie mit einem Schlauchboot vor dem Obern Krankenhaus paddeln gehen. Aber ich glaube, dass es mittlerweile, ist der Mensch ja sowieso ein Gewohnheitstier, ne? Also man gewöhnt sich an Umstände und seien sie noch so furchtbar eigentlich relativ schnell und dadurch, dass unsere Zahlen zumindest in Deutschland so relativ stabil unten sind und auch die Neuansteckungen zwar jetzt wieder nicht mehr sinken, sondern so auf einem Plateau sind, wirkt es, glaube ich, mittlerweile für viele wieder wie am Anfang, dass es halt das ist was irgendwie weit weg ist. Ne? Also die Länder, die am schlimmsten im Moment betroffen sind, sind halt irgendwie auf anderen Kontinenten. Und das ganze, also Brasilien ist ja gerade dabei, irgendwie die Nummer eins zu werden in der Welt, was das angeht. Und die USA sind es noch, nicht mehr lange. Und Russland ist auch weit weg und so. Das sind ja im Moment die Problemländer. UK vielleicht noch ein bisschen, aber das ist alles so weit weg und hat nichts mehr mit uns zu tun, glaube ich. Ist so ein bisschen, schleicht sich da gerade wieder ein in der gesamtgesellschaftlich.
Also es wird spannend, in Anführungsstrichen, zu sehen, wie es jetzt nach diesen Sommerurlaubsmonaten sich entwickeln wird, denke ich, wenn jetzt wirklich alle wieder in Urlaub fahren oder viele.
Naja, die Ostseestrände sind ja voll. Ne?
Richtig,
wie vorher.
Ich denke nämlich, ja, da wird es dann auch nochmal interessant. Ne? Genauso mit den auf jeden Fall begrüßenswerten Black Lives Matter Demonstrationen hier auch in Berlin. Gestern ja auch wieder krasse Bilder vom Alexanderplatz, der eigentlich irgendwie auf den Bildern sah es aus, bis auf den letzten Platz gefüllt war. Ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer da jetzt waren. Aber es ist halt, kommt jetzt blöd, dass das zusammenfällt, ne? Corona und die wichtigen Demonstrationen irgendwie.
Ja.
Da kann man auch nur hoffen, dass das halt irgendwie glimpflich alles abläuft, aus Sicht von Corona auch.
Ja. Aber waren da viele mit Mund-Nasen-Bedeckungsschutz?
Also einige, ja. Also ich habe ja auch, ich habe auch bloß die Bilder gesehen, ich habe auch kurz überlegt, ob ich hingehe, habe dann gesagt, dass ich bin ja so ein Demo-Zyniker, ne? Also ich habe ja seit Jahren, da halte ich ja Demos für kein wirklich funktionierendes Instrument mehr, was natürlich wahrscheinlich irgendwie komplett falsch ist, aber irgendwie habe ich kein gutes Gefühl mehr für Demos. Also ich denke halt nicht, dass die irgendwas ändern. Und wenn ich halt irgendwie ehrlich zu mir bin, wäre ich da gestern wahrscheinlich nur hingegangen, um ein paar Fotos zu machen und irgendwie coole Fotos irgendwie danach zu haben. Und das war dann irgendwie doch mir nicht sicher genug. Also ich hab dann gesagt, nee, das ist mir viel zu viele Leute auf einen Haufen für, also das Risiko war mir zu hoch, um dahin zu gehen. Und dann, also die Leute, die ich gesehen habe, hatten zu 50-60% Mundschutz auf. Also waren schon einige dabei. Also auf Fotos und auf Videos.
Ja.
Und der Alex war dann auch zu irgendwann, ne? Die haben dann irgendwann niemanden mehr reingelassen. Also es müssen schon ein paar gewesen sein. Ich weiß gar nicht, gibt es schon offizielle Zahlen?
Ich guck da doch mal nebenbei.
Ja, ich glaube
15.000 angeblich.
Ja, sowas, ne? Ja. Also die größte Demo war in München, habe ich im Radio gehört. Und ja, da waren 25.000, glaube ich.
Ja, ist schon oder so. Viel. Hm.
Ja. Na, wir können ja froh sein, dass diese anderen Demos gerade nicht mehr so viel Berichterstattung erfahren.
Ja, bin schon gespannt, was in zwei Wochen dann wieder kommt, weil jetzt sind sie wieder aus dem Fokus raus, ne? Jetzt müssen sich die Rechten wieder überlegen, was sie dann noch irgendwie behaupten und machen.
Um wieder in Nachrichten. Naja, die haben immer viel Stress da.
Müssen ordentlich hinterher.
Ja. Müssen immer. Ja, also um nochmal ganz kurz das abzuschließen. Also ich finde es schade, dass das so abgelaufen ist mit den Schlauchbooten und diesem Rave da. Und ich finde es auch ganz witzig. Also man kann sich darüber auch mal lustig machen. Und ich bin da, also sollte man auch. Es gibt von Valulis dazu einen ganz süßen, aufs Korn nehmenden Beitrag. Das Einzige, was ich ihm ankreide, dass er ständig Spree statt Landwehrkanal sagt. Aber das ist gut. Das ist okay. Das ist da nicht so wichtig, wenn man nicht hierher oder wie auch immer hier ist und so. Aber da hat er schon so, da kriegt man schon mal ordentlich einen auf den Deckel und so ein bisschen, ich fand es so lustig. So, man kann ja auch mal ein bisschen selbstironisch sein und alles. Klar. Ich hoffe, es wird alles wieder gut.
Ja. Aber ich meine, ganz rein technisch gesehen ist ja da bestimmt auch Spreewasser drin, ne? Also das ist ja, also so ganz falsch, naja doch, eigentlich ist es falsch. Spree und Landwehrkanal also nicht dasselbe, stimmt schon.
Ja.
Ja.
So, ich habe mal was anderes, als ich durch die Stadt gefahren bin, saß neulich jemand an einer Tram-Haltestelle mit einer Dose Perlenbacher Bier in der Hand. Das ist, glaube ich, so Aldi oder Lidl. Und füllte das gerade um in eine Becks-Flasche, um dann daraus weiter zu trinken.
Moment mal, er hatte eine leere Becks-Flasche dabei und hat sich dann...
Ja, genau, offensichtlich ja. Oder er hat die irgendwo eingesammelt. Er sah jetzt nicht ganz frisch aus, so der Kollege, aber hat das dann halt umgefüllt aus der Perlenbacher-Dose in das Hochwertige, in die Glasflasche von Becks, um dann daraus an der Haltestelle weiter zu trinken. Und ich dachte so... Mann von Welt. Also war ein schönes Bild. Dachte so, warum tut er das?
Ich hoffe stark, dass er diese Becks-Flasche nicht, also wie du gerade meintest, wirklich nicht gefunden hat und das irgendwie dann, weil das ist ja dann doppelt eklig. A, die gefundene Bierflasche, B, dann auch noch Perlenbacher rein.
Und das Perlenbacher war aus der Dose?
Das war so aus der Dose, ja, so wie es.
Ja, naja, es schmeckt auch besser aus einem Glas. Also
das ist einfach aus dem Glas. Es war halt ein Glas, ja, okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, er wollte einfach was hermachen damit.
Die anderen lachen sonst.
Ja, wenn er da an seiner Tram-Haltestelle sitzt und sein Bier trinkt. Ja, aber werde ich jetzt auch so machen, mal, vielleicht. Das oder er hat einfach vielleicht auch Nägen zusammengesammelt.
Dass du dir billiges Bier kaufst und das dann umfüllst in Bier-Etiketten.
In Luxusbier.
Was ist denn Luxusbier? Ich meine, Becks ist ja jetzt auch nicht so das Luxusbier,
oder? Nee, absolut nicht. Nee.
Also ist besser, also vom Ruf her, als Perlenbacher.
Wahrscheinlich schon, ja. Aber
vom Geschmack her.
ja.
Wieder die Hälfte der Zuschauerschaft beleidigt, die Becks gerne trinken.
Ist egal.
Ich habe lange kein Becks. Schmeckt Becks immer noch so ein bisschen wie Gras riecht?
Ich habe auch lange keins mehr getrunken, aber der Vergleich ist auf jeden Fall existent. Ne? Also dieser Geruch.
Das hat man immer gesagt.
Ähnlich,
ne?
ja.
Also ich habe einmal irgendwann jetzt, weiß ich nicht, irgendwann muss auch mal ein Jahr oder so her gewesen, aber irgendwie auch irgendwann so, dass ich dachte, ach, trinkst du mal wieder ein Becks. Und ich muss sagen, ich Ich weiß nicht, warum das in meiner Jugend das Premium-Bier als Premium-Bier galt, neben wahrscheinlich Berliner Kindel, Berliner Pilsner und Sternburg. Wenn man da einen Kasten Becks hatte auf einer Party, dann war man halt ein cooler und das war halt eine coole Party dann. Aber mir hat das so gar nicht geschmeckt. Ich so, was ist das für ein Bier irgendwie? Ganz cool. Das hat mir wirklich überhaupt nicht geschmeckt.
Da wusstest du wieder, warum es jahrelang her war, dass du das letzte Becks getrunken hast.
Aber das stimmt, was du sagst. Wir hatten auch bei unseren diversen Poolpartys zum Beispiel, wie wir mal gefeiert haben, etliche Kästen irgendwie so Bags und weil dann irgendwie die Kohle alle war oder so und man nicht sicher war, ob man genug Bier hat, hat man halt noch irgendwie noch 2-3 Kästen Sternburg dazu geholt. Aber ich habe mitbekommen so in den letzten Jahren, dass Sternburg gar nicht mehr so einen schlechten Ruf hat, oder? Kann das sein? Ich sehe ganz oft zumindest Leute mit Sternburg Bier durch die Gegend rennen, die nicht so da aussehen, als wenn sie irgendwie Geld sparen müssten. Falls ihr wisst, was ich meine. Also das ist dann eher irgendwie so das Oettinger das oder das Perlenbach aus der Dose an der Tramhaltestelle. Das Billigbier.
Wer weiß, vielleicht haben die ja Perlenbacher in die Sternburg-Flaschen gefüllt. Weil Sternburg den besseren Ruf hat.
Ja, aber das Sternburg war dann immer auf den Partys gerne das, was dann auch übrig war, wenn das Bier dann doch gereicht hat, das Becks oder so.
Wir hatten früher immer bei unseren Partys, die wir zu Schulzeiten, also Schulzeiten, während wir legal Alkohol trinken durften, also so Abiturzeiten, haben wir immer Rexpilz gekauft als das, was halt gut läuft. Ja. Genau, aber nicht wegen des Lokalpatriotismus, sondern weil das so schön milde war, weil man da halt, und auch nicht teuer. Und dann konnte jeder irgendwie 10 Flaschen trinken, ohne dass er, weil wenn du 10 Flaschen Becks trinkst, hast du ja so einen Pelz auf der Zunge.
Das stimmt.
Weil das halt so ein relativ hopfiges Bier ist, sag ich mal. Und das so Rexpilz war relativ milde und das konnte man halt immer schön gut wegtrinken. Das war so unser Standard-Gesüff.
Okay. Ich weiß gar nicht. Wir haben hier als Lokalpatriotisten irgendwie immer Bürgerbräu getrunken.
Oh, das war absurd. Dann, also. Das war absurd schlecht.
Ich weiß nicht. Wahrscheinlich war es so, aber ich fand es ganz okay, bis es dann irgendwann hier den Besitzer gewechselt hat in Berlin. Aber es ist jetzt vielleicht zu viel Lokalwissen.
Das ist am Müggelsee, die Brauerei, oder?
Genau.
Kommt man da nicht mit dem Boot, wenn man da mit dem Boot
fährt? Schlauchboot, genau.
Ja, kommt man doch da vorbei.
Richtig. Ja. Genau. Brauen die da eigentlich noch, Carsten?
Die sitzen jetzt in Weißensee auch, da in der Berliner Allee ist das denn?
Da ist noch Betrieb, da wird, glaube ich, noch in Fässer abgefüllt, oder? Irgendwie, oder in Flaschen abgefüllt aus Fässern. Irgendwas passiert da noch. Ich glaube, das liegt nicht
also
völlig still.
Da füllen die auf jeden Fall um von Perlenbacher, genau.
Das gehen dann mal zum Friedrichshagener Lidl, kaufen sich palettenweise Perlenbacher und füllen sie ihre Flaschen ab.
Ich finde das Allerschlimmste, wenn
der Typ hatte sich einfach aus Arbeit mit nach Hause genommen, der da eine Straßenbahn. Entschuldigung, Anne. Ja, was ist das schlimmste Bier?
Das Allerschlimmste Berliner Bier ist Schultheiß.
Ja.
Boah, ist das eklig.
Obwohl, also ich bin mir nicht sicher, ob nicht vielleicht Kindl da noch weiter davor steht. Also auf jeden Fall auch. Eins von beiden.
Ja, Kindl habe ich, ja, aber Schultheiß, das ist so oll.
Schöne Schulle, so eine Handgranate.
Habt ihr immer früher, jetzt sind wir wieder früher, ne? Aber ich habe ja ach, früher immer, weil wir gerade, Schultheiß hatte auch Berliner Weiße, oder? War das?
Genau.
Ja, genau. Und ich habe immer.
Nee, und Kindl, ja, weiß ich auch nicht, ja.
Aber ich glaube, alle Berliner Biere hatten Berliner Weiße irgendwie mal im Angebot. Ich weiß nicht, ob sie noch haben, aber über die Jahre hinweg hatten, glaube ich, alle mal eine Weiße. Und ich hab das früher, als ich noch jung war und das noch nicht trinken durfte, habe ich das immer total faszinierend gefunden, wenn dann oft in den Ausflugslokalen hier so in Köpenick raus, ne, da saßen dann immer die feinen Damen und Herren und haben sich eine Weiße mit Schuss bestellt. Und ich habe immer, was ist das denn? Und dann kam da so diese geile Schale mit dem Strohhalm drin und dann entweder Waldmeister oder Himbeersirup dazu. Und ich fand das immer total faszinierend, weil irgendwie wusste ich, dass das Bier ist, aber es war halt so ein Bier, zumindest vom Aussehen her, wie ich noch nie eins gesehen hatte.
Das waren unsere Alkopops.
Stimmt, richtig. Berliner Weiße, die frühen Alkopops. Dann hat mich meine Mama irgendwann mal kosten lassen und ich fand das total eklig.
Ach, das geht schon mal so im Sommer. Aber ich hatte mal Besuch irgendwie aus Sachsen-Anhalt. Der kannte das halt nicht, irgendwie Berliner Weiße. Und dann habe ich ihm das auch angeboten, weil wir es irgendwie da hatten. Und er hat mir das bald ins Gesicht gespuckt, weil er halt diesen Biergeschmack, der kein echter Biergeschmack ist, irgendwie so unangenehm fand. Ist ja so wie Sauerbier.
Ja,
fand er nicht gut. hat auch der Schuss nicht geholfen.
Das hat sich auch irgendwie bei mir bis heute gehalten, also diese ganzen Sauerbiere. Ich meine, wir waren ja in Belgien letztens, da gibt's die ja en masse, aber da komme ich irgendwie immer noch nicht ran. Also ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie, ja, ist nicht mein Bier.
Anja trinkt ja nur noch Weißwein mit Gin. Hat sie vorhin erzählt, aber wir wussten nicht, in welcher Reihenfolge.
Mixt sich das immer in so einer Literflasche?
Nein, es wird nicht zusammengemixt. Es war nur ein Aperitif, dann eine Flasche Wein und dann nochmal ein
Digestif.
Digestif. Aperitif. Naja, ihr wisst schon.
Après-Ski.
Après-Ski.
Trinkt man denn Gin so auch pur? Da habe ich überhaupt keine Ahnung. Nee, ne? Das wird nur
mit Gin und Tonic.
Gibt nur Gin Tonic, oder?
Es gibt auch Leute, die das auf Eis pur trinken. Also ist jetzt nicht völlig unbekannt, aber das wäre mir ein bisschen zu bitter, glaube ich. Also es gibt auch milderen Gin, der ein bisschen der dann nicht nur mit diesen Juniper Berries, sondern auch mit anderen botanischen Erzeugnissen destilliert wird, aber trotzdem, ich finde das immer relativ bitter, ohne Mixer, also ohne Gin, Tonic oder weiß nicht, wo man das sonst noch reinmixen kann.
Ja, diversen Cocktails wahrscheinlich, genau, Gin-Fizz. Ja.
Also geht auch mit anderen Sachen als Longdrink. Hat mal jemand Gin mit Cola gemischt? Aber ich glaube, das schmeckt nicht, ne?
So. Ich mag Cola eh nicht.
So Cuba Libre bloß mit Gin. Das wäre dann, was wären das dann für ein Libre?
Ich weiß gar nicht, wo kommt das her, das Zeug?
Das ist eine gute Frage.
Gin?
Ja. Wo kommt Gin her? Mit welchem Land würdest du Gin verbinden?
Großbritannien.
Okay.
Da ist es, glaube ich, erfunden worden, auch von irgendwelchen Leuten, die als Seefahrer waren. Und dort haben die dann diesen Gin irgendwie, weil der irgendwie desinfizierend war oder besonders billig herzustellen und da vor Skorbut geschützt hat oder. Also das ist von irgendwie so britischen Seefahrern erfunden worden und destilliert worden. Und deswegen, es gibt ja auch so diesen Gin mit diesem Beef Eater oder so heißt der, glaube ich. Da ist ja auch so ein britisches Figürchen drauf.
Ja.
Okay. Naja, ich bin auf jeden Fall ziemlich sicher, dass das so ein britisches Ding ist.
Ja, stimmt, ich hab gespickt, ist so. Im 17. Jahrhundert.
Okay.
Ja.
Also wäre das dann cool. Ein UK Libre.
Ja.
Gin mit Cola.
Ja, schön.
Also das Brexit-Getränk sozusagen. Was ist da eigentlich? Da hört man gar nichts mehr drüber, ne? Da ist irgendwie gerade.
Brexit doch, da läuft da alles schief gerade. Die sind
ja gut, das ist ja ist alles. Also ich meine, zeig mir eine Phase während dieser ganzen Brexit-Geschichte, wo nicht alles schief lief. Aber ist denn, also ich meine, sind die da noch? Die müssten doch jetzt eigentlich streng verhandeln mit der EU, aber das lief doch alles gerade brach, oder? Die können sich doch gar nicht.
Ja genau, es lag brach und jetzt habe ich letzte Woche wieder gehört, dass jetzt die Verhandlungen wieder aufgenommen werden und dass es dann hieß, jetzt wollen sie auf einmal das, sie wollen trotzdem freien Handelsabkommen und also im Prinzip die ganzen wirtschaftlichen Beziehungen nach wie vor so aufrechterhalten, wie sie waren, wo dann auf in die EU gesagt hat, Leute, das geht aber nicht. Und jetzt sind sie wieder bockig. Also es läuft alles darauf hinaus, dass es halt ein wirklich hässlicher Ausstieg dann doch wird. Also oder
wie lange haben sie noch Zeit?
Der Ausstieg
bis
ist
Ende
ja
dieses
schon?
Jahres, oder? Also ja, bis sie ein Abkommen irgendwie hingekriegt haben. Ich glaube, das war bloß noch dieses Jahr.
Ach, weiß ich alles nicht. Ja, sicher. Ich dachte sogar im Januar. Genau, im Januar sind sie doch raus.
Da. Genau, da sind sie ausgetreten. Aber sie haben ja noch diese Provision dabei gehabt, dass sie Teil des Marktes bleiben und alle, also damit sie halt irgendwie die Zölle nicht neu berechnen müssen, jedenfalls nicht so schnell oder Zeit bekommen oder so. Aber irgendwie, da kam Corona dazwischen und irgendwie, ich glaube, Ende dieses Jahres müssen sie dann ein Abkommen haben, weil ihr Übergangsabkommen nur noch dieses Jahr gilt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kann mich da aber auch irren. Aber ich glaube, das war jetzt nur noch 2020.
Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sah das letzte Woche so aus, als ob da irgendwie, ob die einfach da nicht von rankommen. Ja.
Ich habe bloß letztens gesehen, dass Boris Johnson wohl wieder gesagt hat, dass sie mehr Arbeiter aus dem Ausland brauchen. was ja einer der Hauptgründe war, warum sie raus wollten, dass sie zu viele Arbeiter aus dem Ausland in einem Land
haben. Hättet ihr da eine Idee?
Ja. Da könnte man doch irgendwie so eine europäische Vereinigung finden, die das relativ einfach macht, wenn man da Mitglied ist, dass man da Fremdarbeiter ins eigene Land holt und gar nicht so viel bürokratischen Aufwand hat. Aber das ist auch bloß so eine fixe
Idee. Ich habe halt auch gelesen, dass wir wohl irgendwie 200 bis 300 neue Einwohner in Berlin haben, die ausschließlich aus Großbritannien kommen und die als Auswanderungsgrund wahrscheinlich angegeben oder von dem man ausgeht, dass das halt also mit dem Brexit zu tun hat. Also dass diese 200 bis 300 neuen Berliner Einwohner wohnenden sich also deswegen irgendwie hier hergezogen sind, weil sie nicht mehr da wegen Brexit und so.
Brexit-Flüchtlinge.
Ja, tatsächlich. Ja. Irgendwie da war so eine kleine Statistik zu den Einwohnerzahlen Berlins. Sowas interessiert mich ja
immer. Bin jetzt so eine kleine Enklave. So ein kleines UK.
Ja, wahrscheinlich. Es ist auch irre. Ich weiß nicht, ob ich es letzte oder vorletzte Mal schon erzählt habe. Ich finde es ja irre, diese Sprachvielfalt, die man hier auch am Landwehrkanal besonders stark beobachten kann, die halt sehr viele Sprachen sind, aber dominierend Englisch. Und ich dann während des Lockdowns immer dachte, wo kommen, also ist das normalerweise
keine Touristen
halt,
sein, ne?
Genau, ich dachte halt früher immer, dass das alles Touristen sind, die halt die um mich herum halt Englisch sprechen. Aber wenn die im Lockdown auch noch da sind, dann müssen die ja hier wohnen. Ne? Habe ich dann mal kombiniert. Mhm. So, ach, die wohnen hier alle. Nee, kick an.
Hier bei mir?
Was ist hier in Neukölln am Landwehrkanal? Ich glaube es nicht.
Und sag mal, weil du hast ja gesagt, du hast auch so ein Schlauchboot, ne?
Mhm.
Nutzt du das dann auf dem Landwehrkanal normalerweise, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Corona-Demos? Oder beziehungsweise war ja keine Corona-Demo.
Ja, also genau.
Also gehst du damit wirklich auf dem Landwehrkanal paddeln?
Ja, dafür ist da, weil ich ja direkt am Ufer wohne, muss ganz vor die Tür. Ich muss auch sagen, ich mache das schon seit ganz, ganz vielen Jahren und ich merke auch, dass wir natürlich, wie bei so vielen Sachen, früher waren da 4 Schlauchboote auf dem Kanal. Und das war eine ultra krasse Seltenheit und man hat immer so, und alle immer so, oh krass, guck mal, die sind mit dem Schlauchboot auf dem Landwehrkanal. Und jetzt ist es so richtig Standard. Also jeder Haushalt, der hier in einer Umgebung wohnt, hat ein Boot. Ja.
Echt, ja?
Und es sind auch alles dieselben, ne? Also wir haben alle die gleichen drei, es gibt so 3 Boote, die irgendwie von 3 Herstellern, die man irgendwie anscheinend im Internet oder sonst wo kaufen kann. Es sind entweder diese gelben oder diese grünen oder diese silberfarbenen. Es sind immer die gleichen. Es ist echt abgefahren. Und mittlerweile ist ja aber auch so, dass viele Elektromotoren dran haben. Wir haben früher nur gepaddelt und jetzt gibt's auch hier und da einen Elektromotor. Also das habe ich schon immer, also schon früher, also schon so bestimmt seit 10 Jahren, dass ich das nutze und denke, cool, hier kann man ja draußen paddeln. Aber es wird voll, es wird schon sehr viel voller auf dem Kanal, muss man schon sagen.
Naja, ich meine.
Aber man darf's, ja, ist ja so ganz offiziell erlaubt, dass jeder, der ein Boot hat, auch irgendwie im Landwehrkanal rumschwimmen darf. Oder gibt's da irgendwie, weiß nicht, ich dachte, es gibt irgendwie Beschränkungen in Berlin so. Für alles.
Ja, ich denke, dass es dann, sobald man auf die Spree raufgeht, dass es dann problematisch werden könnte. Also wäre mir auch zu reißend da die See.
Ja. Aber auch da kannst du ja mit einem Paddelboot, also.
Ja, stimmt schon.
Du musst
ja
halt dich nur an die Verkehrsrechte sozusagen auf dem Wasserwegen halten. Also das ist ja kein Problem.
Und was jetzt auch neu ist, ein paar Stand-Up-Paddler,
oh Gott,
die hier so lang düsen.
Das ist auch die Herpes auf dem Wasserwegen, finde ich. Also dieses Stand-Up-Paddler, ich weiß, und jeder, der das schon mal gemacht hat, sagt mir, das macht total viel Spaß und so. Ich kann da einfach, das sieht so albern aus, wenn man das so von draußen guckt. Das ist so, ich weiß nicht, wenn du surfen gehen willst, geh surfen. Aber dieses langsame vor sich hin paddeln und dann irgendwie immer in diesen Gruppen, weil das ja irgendwie auch so vor ein paar Jahren waren es noch die Segways, die durch Berlin geheizt sind, irgendwie in diesen Touri-Gruppen. Dann war es jetzt eine Zeit lang, also ich weiß nicht, ob das jetzt nach Corona auch noch so wird, aber im Sommer immer diese Stand-Up-Paddler. Das sieht immer so albern aus, weil es immer irgendwie so eine Tanja-Anja-Gruppe aus so einer Agentur, die das so als Betriebsausflug macht, wo irgendwie 2 das schon mal gemacht haben und das total toll finden. Und das sind auch die hinter dem Guide hinterher paddeln und alle anderen fallen dauernd ständig ins Wasser dahinter und das sieht alles so albern aus und so furchtbar idiotisch.
So,
ja.
Jetzt haben wir gar keine Zuschauer
mehr. Erst die Beckstrinker vergrault, jetzt die Stand-Up-Paddel. Alle weg. Ja, sorry, ich weiß auch nicht. Bin irritiert.
Ich hab's auch noch nicht probiert, Anja bestimmt.
Stand-Up-Paddeln? Ich hab voll Bock, das mal auszuprobieren, ehrlich gesagt. Also ich habe immer früher gedacht, boah, das ist ja voll blöd, aber jetzt habe ich so viel darüber gelesen, dass das auch für so ein, also auch sportlich für den Körper so ganz cool sein könnte. Weswegen ich so gedacht habe, vielleicht ist das so eine Art Sport, der nicht anstrengend ist, aber wo man trotzdem offensichtlich so ein bisschen Sport macht. Spricht sich das nicht? Nee, das ist ja nicht Fahrradfahren, ist ja auch nicht anstrengend.
Aber wir machen Bewegung, das mal als Podcast-Ausflug. Anja dann immer hinterher, dem Guide hinterher und genau. Robert und ich.
Ich bin der hinten immer runterfällt.
Also ich habe halt auch keine Lust.
Wir hängen auf dem Board und langweilen uns.
Also der Landwehrkanal ist halt so ein versifftes, dreckiges Rattenwasser. Da will ich auch nicht, da will es nicht reinfallen. Es ist schon so, es hat früher, jetzt wird ja hier viel getan. Ne? Man packt ja hier auch an und stellt Mülleimer auf und macht die Sträucher ein bisschen weg und die Leute entdecken das auch für sich. Wir haben hier auch viele, viele Massen, Menschenmassen teilweise, die jetzt auf einmal das hier auch sich in der Umgebung hier hier tummeln, weil es ja auch schön ist. Ist ja ein Naherholungsgebiet, ne? Könnte man ja fast sagen. Und jetzt ist auch so eine gewisse, es ist ein bisschen weniger stinkig, so der Kanal, aber ich glaube, das Wasser ist immer noch absolutes Brackzeug. Also, weil das Wasser steht auch. Also, ich weiß noch, früher ist immer jeden Sommer so ein Boot da durch einen Landwehrkanal gefahren, um den Landwehrkanal zu belüften. Okay. Also um da so Luft reinzutanken, weil sonst wäre es ständig gekippt. Und also da will ich halt, deswegen würde ich niemals hier unten Stand-Up-Paddling machen, weil ich dann so denke, wenn du darin fällst,
was da an Ausschlägen wieder mit rausbringst.
Oh Gott, ja. Oder musst du immer an diese dreieugigen Fische aus den Simpsons folgen. Und nee, also in Hamburg machen das viele und die Alster ist natürlich viel sauberer, wa? Also ist ja klar. Nee, weiß ich nicht, aber da habe ich viele, viele gesehen, die das machen und da ist das so richtig, richtig beliebt. Und da habe ich dann deswegen in Hamburg schon mal gedacht, dass, da würde ich es gerne mal ausprobieren.
Hätte ja. Da als Betriebsausflug mal machen können.
Wir haben ja mal einen schönen Betriebsausflug gemacht mit Paddeln, aber so im normalen, in so einem Kanu. Ja,
das ist auch vernünftig. Das finde ich
ja. Ja, das war cool.
Vernünftiger Wasser.
Hat richtig Spaß gemacht. Also muss ich auch sagen, da, also ich habe ja immer gedacht, so in Köpenick, da die ganzen Kanäle lang schippern, ist das Coolste, was man machen kann. Und es ist voll schön. Aber es ist auch genauso cool und schön, das in der Außenalster da zu machen durch die ganzen kleinen Kanäle und so. Da muss ich schon sagen. Also richtig, richtig Schnicke für alle Hamburg-Touristen. Schnicke für alle Hamburg-Touristen. Fahrt da mal mit einem Paddelbötchen durch die Gegend. Das kann ich
nur für mich
sehen.
Nur die große Hafenrundfahrt, sonst nichts. Wenn Hamburg.
Vielleicht, ja, auch. Vielleicht noch die Speicherstadt, aber das ist auch schon das höchste der Gefühle.
Ach, schön.
Aber ich bin ja auch, also es gibt ja so in England, also vor allem in England, aber auch so ein bisschen nach Schottland hoch, aber England, Wales sind da ganz groß, die haben ja so ein richtig krass ausgebautes Kanalnetz. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal irgendwie zufälligerweise angeguckt habt irgendwo. Also noch krasser als wir so. Die haben fast überall eine Wasserstraße hin oder mehrere sogar.
Okay.
Weil das irgendwie, ich glaube, das ist von den Römern damals alles gebaut worden. Keine Ahnung, wo das alles herkommt. Kann man mal auf Wikipedia nachlegen. Auf jeden Fall haben sie das. Und die haben ja so eine Tradition, die ich ja relativ sympathisch finde, wo ich also einfach so natürlich von Ferne, ich glaube, ich würde es auch nie machen, aber die haben so Narrow Boats, also das sind so Kanalboote, die wirklich so relativ eng sind, also nicht mehr als so 3-4 Meter breit, aber dafür relativ lang, also so wie diese ganzen Kohlefrachter, die bei uns über die Flüsse schippern, nur halt als Hausboot. Und da gibt's dann halt Leute, die wohnen da halt so auf so einem Narrowboat oder zwei, die sich dann zusammen, so als längerer Wohnwagen, der halt aber dann nur auf dem Wasser. Und die schippern dann das ganze Jahr durch England und gucken sich halt die Landschaft an und leben auf ihrem Hausboot. Was ich total romantisch finde, so als Vorstellung.
Gibt's ja in Berlin ja auch Hausboote, aber die dürfen, glaube ich, nicht ablegen, ne? Die sind dann,
ich glaube, die sind fest, ja.
Treptow oder so, ne? Ja.
Ja.
Ja, das ist cool.
Gibt's auch so YouTube-Kanäle über so, also die dann halt so.
Ja. Über die man schippern kann?
Genau. Nee, aber die, nicht schlecht.
Oh Gott.
Hat ein paar Sekunden gebraucht. die dann halt ihren Lebensunterhalt damit bestreiten, so über ihr Leben auf dem Hausboot auf YouTube zu berichten und haben irgendwie hunderttausende Abonnenten und kriegen halt darüber Geld.
Cool.
Und so, also ganz, also ist ordentlich. Also ich finde das ja attraktiv, aber das ist auch nur so was ich aus der, wahrscheinlich, wenn die ganzen Probleme, die ja mitkommen, so ein altes Boot zu haben und dann damit irgendwie auf dem Wasser zu leben, das ist dann wahrscheinlich gar nicht mehr so attraktiv, aber so aus der Ferne betrachtet finde ich das eine attraktive Lebensweise.
Ja.
Vielleicht für einen Ruhestand später.
Das ist dann halt wie mit diesen Tiny-Häusern, ne? Bist genau. Du halt auf engen Raum irgendwie, bloß eben zu Wasser.
Stimmt, so in der Art, ja.
Wir haben Anja verloren, glaube ich.
Nein. Anja?
Nö, ich finde sowas auch cool.
Also, ja, Anja schläft schon wieder ein.
Nee, ich finde das auch, aber ich überlege gerade, ob das nicht hier auch möglich ist und das nicht sogar auch in Deutschland Leute machen.
Ja, ich weiß nicht, ob man wirklich sich bewegen darf dann auf dem Hausboot, auf dem man wohnt oder ob das
eben... Ach Gott, da gibt's ja irgendeine Regel. Ich
überhaupt keine, ja, dass du immer vor Anker
liegen. Ich glaube, also ich meine, es gibt ja auch so eine, auf so Mecklenburger Seenplatten und so, da gibt's ja Urlaubsmöglichkeiten, wo du dir so ein Hausboot mieten kannst und dann damit umherschippern. Also wenn das für einen Urlaub machbar ist, warum sollte das dann nicht auch als... Ich weiß nicht, ob das wieder dem widerspricht, dass man irgendwie eine Meldeadresse hinterlegen muss und das dann ein bisschen schwierig ist, wenn man die ganze Zeit in Deutschland unterwegs ist.
Als ständiger Wohnsitz vielleicht nicht, ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung davon, nee. Aber für mich...
Musst du noch so eine Briefkastenfirma irgendwo registrieren,
genau,
damit du eine ladungsfähige Adresse hast.
Wenn dann auf so einem 20-Mann-Kahn im Spreewald, wo es ordentlich Schnaps gibt, Alter,
anderes für mich nicht. Wo sich die Backskisten stapeln einfach.
Genau. Und immer der Klopfer auf dem Tisch. Genau. Bop, 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 bop.
Andere nennen es Herrentag, für uns ist August.
Ja. Ist eigentlich erlaubt dieses Jahr? Ich weiß gar nicht.
Also doch, oder? Ich meine, jetzt wo sie alles wieder nach und nach öffnen.
Herrentag ist doch schon durch, oder?
Ist Herrentag dieses Jahr erlaubt? Jetzt,
ich hoffe doch nicht.
Meine Mutter und ich sind deswegen, ich weiß noch. Wir wollten nämlich in Spreewald, weil sie ja Geburtstag feiern wollte und dann sind wir extra nicht dahin gefahren, weil sie Angst hatte vor den ganzen, also sie hatte keine Angst, aber sie hat noch gedacht, oh, das ist bestimmt voll der riesen Männerauflauf, lass mal woanders hinfahren.
Da ist sie doch sonst nicht abgeneigt gegen.
Gegen Männerauflauf? Entschuldige mal. Nee, sie wollte da halt nicht in irgendwelche besoffenen Massen reinstolpern.
Ja, das will man ja eigentlich nie.
Ja. Und ich weiß auch nicht, ob die da, wir sind natürlich durch Brandenburg gedüstert und man hat dann so den ein oder anderen kleinen Trupp mit so einem Bollerwagen traurig am Wegesrand stehen sehen, aber ja, gut. Ich glaube nicht, dass die sich da mit Corona infiziert haben in der Zeit.
Unter sich.
Eher mit anderen Dingen.
Ja. Ja. Der Herrentag. Jetzt haben wir auch alle Dings durch, alle Feiertage, ne? Wir hatten ja viele Feiertage. Jetzt ist durch.
Na, Nikolaus ist noch bald.
Nee, vorher ist noch Tag der Deutschen Einheit.
Tag der offenen Tür ist noch.
Tag der offenen Tür darf man, ist ja auch nicht erlaubt, genau, während Corona.
Verkaufsoffener Sonntag haben wir, glaube ich, noch hier und da. Als traditionellen Feiertag.
Nee, die haben wir ja nur, wenn auch Messen stattfinden.
Ja, stimmt, die finden ja gerade nicht statt.
Ja.
Hat man eigentlich noch irgendwas von, also ist jetzt nicht wirklich eine Messe, aber hat man noch irgendwas von diesen, ich nenne es mal, interessierten Demokraten gehört, die das Olympiastadion gemietet haben? Für
stimmt.
War das nicht hier diese Agentur? Stimmt. Wie hieß die noch?
Da war doch was.
Da gab es überhaupt keine Neuigkeit mehr, das stimmt.
Nee.
Oh Gott. Messe Olympiastadion, ja.
Nee, die wollten doch irgendwie zu 100.000 oder so, keine Ahnung, also über dem Quorum von Bundestagspetitionen ins Olympiastadion und dann dort live quasi Beschlüsse fassen und dann gleich auch abzustimmen, dass sie quasi die Petitionen im Bundestag besprechen lassen müssen oder irgendwie so war die Idee. Und ich weiß aber, wie hieß diese Agentur? Ich weiß sie nicht mehr.
Ich hab's auch nicht mehr auf dem Schirm.
Doch, Einhorn, ne? Oder war es nicht Einhorn?
Ach ja, die waren das.
Anja, du kennst doch du bist doch hier die Vernetzte, du kennst doch alle Leute in Berlin.
Ah nee, ich hab das, also für mich war das alles, das war eine tolle Idee und bla und ich hab das auch irgendwie mitbekommen.
War das wirklich?
Ja, also so von wegen, ach ja Mensch, schön, dass ihr da auch so, dass man auch so eine Gedanken mal hat. Ich hab da keinen Plan, ich weiß nicht mehr, was das war, aber es waren diese Einhorn-Leute.
Demokratiefestival? Also
von dem Kondom. Eine Freundin von mir hatte auch gesagt, ach hier, guck mal, das ist doch was Cooles oder so.
Das ist auch schön, dass sie...
Na, von diesen Einhorn-Kondomen.
Ich weiß schon, dass sie auf immer wenn du dir in Erinnerung rufen willst, wer diese Leute sind, ach ja, das sind ja die mit dem Kondom.
Ja, aber ist doch okay.
Ja, ist vollkommen okay.
Die machen auch Tampons.
Das sollte, wenn ich jetzt richtig überblicke, in der nächsten Woche stattfinden.
12. Juni.
12. Juni, ja.
Das war da irgendwie 12.06.2020 oder so. Aber so richtig, also jetzt natürlich wird es nicht stattfinden, aber man hat da irgendwie nie wieder was von gehört, ne? Nachdem irgendwie Corona anfing und alle so, ja, Großveranstaltungen gibt es jetzt erstmal nicht mehr und dann Davor war das ja immer noch immer so ein kleiner aufbrausender Shitstorm jede Woche, weil die es ja auch geschafft haben, jede Woche was Dummes zu sagen irgendwie auf Twitter.
Ja.
Aber jetzt irgendwie fragt man sich, ob die ganzen Leute, die da die Eintrittskarten per Kickstarter oder so, Start Next ja, oder was die da Next, gemacht haben, ja. Ne, ob die das Geld zurückbekommen haben.
Was wollten die da nochmal machen? Jetzt müssen wir aber unsere Leute hier auch mal abholen. Ich weiß gar nichts mehr.
Also wir müssen dich abholen, oder?
Ja.
Na, die haben irgendwie das Olympiastadion gemietet für den 12.06.2020 und wollten da, ja genau, Carsten hat ja
so
gesagt.
So ein digitales Ding.
Nee, Demokratiefestival wollten sie machen. Das heißt, ja. Du kommst da hin und da haben sie dann halt über Start Next Geld für eingesammelt. Warte mal, ich guck mal gerade. Über 2 Millionen Euro haben sie dafür eingesammelt, um halt das Olympiastadion zu mieten. Ich weiß gar nicht, wie teuer das ist, aber laut ihrer eigenen Aussage kostet es wohl 1,8 Millionen Euro für Stadionmiete, Security, Bühnetechnik, GEMA, anscheinend wollt ihr auch Musik spielen, etc. So. Und das heißt, sie braucht mindestens 60.000 Tickets, die konntest du dir über Start Next kaufen und ein Ticket hat 29,95 gekostet, also 30 Euro. Und dann durftest du da hin. Und das Ziel war, dass sie dort also neben ein paar Vorträgen und wahrscheinlich dann auch Musik gleich so Petitionen formulieren und einreichen beim Bundestag. Und der Gag war halt, dass sie mit den 60.000 Leuten, die sie haben wollten, immer über das Quorum bei den Bundestagspetitionen kommen. Da brauchst du ja 50.000 Leute, um zu sichern, dass der Petitionsausschuss das berät, was du da einreichst. Und das war dann halt so der Plan, Klima und Demokratie und alles, was also mal so ein paar Petitionen einzureichen, die irgendwie wichtig waren, was ja von einer Idee her vielleicht erstmal gar nicht so schlecht ist. Und ja. Dann auch gleich vor Ort die Unterschriften mit allen Anwesenden quasi dort einzureichen, sodass auf jeden Fall alle Anliegen, die dort beschlossen werden, diskutiert werden und gegebenenfalls auch in den Bundestag getragen werden. Das war der Gedanke. Und wie du sagst, eigentlich keine so verkehrte Idee auf dem Papier, aber irgendwie haben sie da in der Kommunikation so gut wie alles falsch gemacht, was man irgendwie machen konnte. Und haben da irgendwie jede Woche einen Shitstorm geerntet nach dem anderen, weil sie irgendwie sich relativ dumm angestellt haben, so was die Außendarstellung ihrer eigenen Agentur anging. Also sie haben sich da meiner Meinung nach nicht weit genug rausgezogen als Einhorn und haben da irgendwie das als Prestigeprojekt ein bisschen.
Ach so, dadurch hat es dann so ein Geschmäckle bekommen, nehme ich mal an.
Richtig, genau. Und dann natürlich kamen auch wieder die üblichen Sachen, so nach dem Motto, naja, aber warum ist denn das hier so, die sammeln 2 Millionen Euro ein und dann, ich weiß gar nicht, was das Olympiastadion selber kostet und so. Also irgendwie haben dann natürlich auch Leute das nicht gut gefunden, dass sie da so viel Geld für bekommen haben und haben dann wieder rumgeunkt, naja, und so, ne? Das ist ja bloß der Selbstbereicherung, was ich gar nicht mal glaube. Ich glaube, das Olympiastadion mit so Veranstaltungen ist relativ teuer. Also eine Veranstaltung für 60.000 Leute machst du halt nicht mal einfach so mit 2,50 Mark oder so.
Dass das super teuer ist, na klar. Also
gerade das Security für 60.000 Leute und sowas alles, das machst du eben nicht mal eben so. Insofern, das Geld war da, glaube ich, gar nicht so das Problem, aber ich fand halt ihre so das war so diese Berlin-Mitte Schnöseligkeit, weißt du, die da so, wir sind eh die Geilsten und damit sind sie auch nach draußen gegangen. Und das hat da, glaube ich, irgendwie nicht so richtig hingepasst. Und da haben sie ja relativ viel Gegenwind für bekommen und mussten sich jede Woche verteidigen. Und mit jeder Verteidigung haben sie eine neue dumme Aussage gemacht, sodass das dann wieder die nächste Woche weiterging. Aber es ist immer interessant. Ich weiß, 2 Millionen Euro sind jetzt auch nicht wenig. Würde mich mal interessieren, ob sie jetzt die immerhin 28.000 Leute, die da ein Ticket gekauft haben oder unterstützt haben, auf Start Next, ob die da jetzt ihr Geld wieder bekommen.
Ach, bestimmt, oder?
Habe ich noch nichts von gehört.
Also Hertha BSC hat am 13.06. Heimspiel im Stadion.
Da müssen sie schnell putzen.
Einmal feucht durchfeudeln. Genau. Das war ja auch nicht geplant, dass noch Fußball stattfindet zu der Zeit eigentlich.
Oder? Das ist richtig, ja. Das sollte eigentlich alles schon vorbei sein dann in der Zeit.
Ja. Oh, Fußball.
Hm. Also das letzte Projektupdate auf Start Next ist vom 24.12.
Oh.
Also Weihnachten letztes
Jahr.
Das
ist ja länger her. Ja. Am heiligen Abend.
Genau. Und seitdem habe ich davon, aber ich folge denen ja auch nicht auf Twitter oder so, vielleicht sollte ich das mal gucken, aber seitdem hat man nichts mehr gehört, was jetzt mit diesem ganzen Geld wird. Ne? Also jetzt, wo es dann tatsächlich nicht stattfindet, wird das Geld für mich dann tatsächlich wieder interessanter. Vorher war es relativ egal.
Ja.
Aber jetzt ist es dann tatsächlich interessant, was jetzt passiert.
Wir werden denen das doch wiedergeben.
Ja, denke ich auch. Alles andere wäre ne, wirklich... So nach dem Motto, Karten behalten ihre Gültigkeit für nächstes Jahr, wenn wir uns wieder das Olympiastadion mieten.
In dem Moment, wo Ziele Geld nicht erreicht werden, wird das Geld auch zurückbezahlt, oder?
Wenn ich glaube, das ist bei Kickstarter, bei Start Next nicht, weil da kriegst du das Geld, egal ob du dein Ziel erreichst oder nicht.
So. Dann mache ich da jetzt auch was auf.
Ja, ja.
Ich wollte gerade sagen, ich habe auch schon überlegt. Ja.
Ich miete mir den Landwehrkanal für nächstes Jahr.
Ja, genau. Ich miete mir den Landwehrkanal, mach da mit, hier 29,90, einfach mal überweisen. Mal gucken, was passiert. Dann melde ich mich einfach ein halbes Jahr nicht mehr. Ja.
Ich muss mich korrigieren. Es ist kein Projektupdate, sondern es gibt bei Startnext noch einen Blog für Projekte. Warum auch immer das zweigeteilt ist. Und da gibt es tatsächlich einen Eintrag vom 1.6. mit der Überschrift Abstimmung der Spendenprojekte für die Rückabwicklung. Okay. Also anscheinend gibt es irgendwie einen Prozess, also ist jetzt relativ lang, lese ich mir jetzt nicht durch, der, wenn man will, das Geld zurücküberweist oder und wenn man nicht will, kann man das an gemeinnützige Projekte abtreten. Okay, also insofern. Haben sie zumindest.
Habt ihr mal irgendwas bei Kickstarter oder Startnext oder so auch mal mit supportet, wo ihr das dann bekommen habt oder so?
Ja, also so ich habe relativ viele Kickstarter-Projekte in meiner Historie, die man ja auch dann bei Kickstarter in Form von so einer schönen Tortengrafik einsehen kann.
Ja.
Und ich habe bisher nur eins nicht bekommen. Das war irgendwie ein Film, den ich mal gefundet habe, weil ich das Projekt und die Projektidee interessant fand und dann der hat sich aber zerschlagen. Das hat nicht funktioniert. Aber ansonsten habe ich alles bekommen, was ich gebackt habe, sagt man ja, ne?
Ja, sagt man. Ich überlege gerade, ich habe auch früher, also es ist ja schon ganz lange her, ich glaube, als Kickstarter noch relativ frisch war, dass ich da einige Musiker hier und da immer unterstützt habe. Und dann kriegt man halt irgendwie die CD mit einem Stoffbeutel und einem Sticker oder so, irgendwie so war das dann immer. Also ich habe dann auch noch mal, oder irgendwie
nicht
hier auch mal
Man hat doch da immer ganz viel Vinyl bekommen früher.
Ja, oder war das so? Ich weiß es alles nicht mehr. Weil ich jetzt gerade überlegt habe, wie oft hat denn eigentlich irgendwie, ob ich denn mal was bekommen von den Sachen da? Ich kann mich jetzt spontan nicht mehr erinnern, wo das mal geklappt hat, wo ich mal irgendwo.
Kein gutes Zeichen, ne?
Ja, ne? Und jetzt wiederum kriege ich, das habe ich früher irgendwie auch anders mitbekommen, da hat man irgendwie, ist in meiner Bubble, in meiner Timeline viel mehr rumkursiert oder ich bin da irgendwie gezielt hingegangen und jetzt war ich seit Jahren nicht mehr auf Kickstarter. Seit Jahren nicht, glaube ich.
Ja, ich bin auch relativ
viel. Wir hatten doch vor einigen Folgen mal irgendwie diesen smarten Föhn oder sowas vor.
Ja, stimmt, dieser Föhn.
Da weiß auch keiner. Ist der denn schon angekommen bei dir, Robert?
Ich habe schon zwei mittlerweile, ja. Jetzt, okay. Meine Haare sind ja auch wieder ein bisschen länger jetzt, dank Friseurpause. Brauche ich jetzt zwei Föhne.
Ja.
Ich muss mal wieder, ihr müsst mir mal, genau, ja. Ich will mal, dass unsere Zuschauer da auch mal uns ein paar Sachen, also mir mal ein paar Sachen schicken, was ich bei Kickstarter gut hier mal mir unterstützen kann, wo ich was Cooles, zum Beispiel, was gibt's hier, Inside Out Planter. Terraplanter. Was auch immer das ist. Irgendeine Pflanzendings. Aber irgendwas, was cool. Oh, das sieht echt ganz stark aus.
Also ich warte auch irgendwas tatsächlich gerade noch auf die Zusendung eines meiner Kickstarter-Projekte, die ich gebackt habe. Die sind jetzt auch gerade dank Corona, weil die müssen, also die Werke, wo das produziert werden sollte, jetzt ab März sind alle dicht gewesen. Beziehungsweise sind auch, glaube ich, immer noch dicht. Und können das halt gerade nicht produzieren, deswegen verzögert sich das gerade. Aber ja, ich bin so monatlich.
Was ist denn das
monatlich
so?
Einmal guck ich da rein, um was zu finden, und was ich irgendwie schnieke finde.
Was sind schnieke Dinge? Darfst du das hier sagen?
Nee, ist alles streng geheim.
Ja, kann ja sein, dass es eigentlich verboten ist.
Nein, ich glaub, das ist das im Darknet ja auch.
Ja, genau. Ja. Darknet Kickstarter. Ja. Ja, das sind so neuartige Waffensysteme, die ich mir da immer kickstarte.
Okay.
Für ein Ei kann man sich da. Nee, also das, worauf ich jetzt warte, wie beschreibt man das? Also es heißt Lunchbox, also das ist quasi so ein, ja, im Prinzip so eine Tupperware, wenn man so will. Und das ist so ein, im Prinzip so ein Picknick-System. Also das ist so ein Rucksack, den man zu einer Matte ausrollen kann, wo man dann gleich eine Unterlage hat für seine ganzen Picknick-Sachen. Und da drin sind dann so kleine Tupperwaren-Dinge, die halt so System gestapelt wird, wo man heißes heiß halten kann und kaltes kalt. Also so. So ein schniekes Hipster-Scheiß-Picknick-Set sozusagen. Ja, fand ich ganz interessant, war nicht so teuer, dachte ich, klicke ich mir mal und probiere es mal aus.
Cool. Ja.
Also ich will jetzt ein paar Empfehlungen haben.
Aber davor, grundsätzlich nutze ich es tatsächlich für so ja, Brettspiele im weitesten Sinne. Also weil halt relativ viele Spieleentwickler das für eine, als ihr Kanal entdeckt haben, was ich auch gut finde, für neue Spielideen, die nicht sofort bei einem Verlag unterkommen und dort einfach mal so nur eine Prototypserie mal zu entwickeln. Also ich habe da schon, ich glaube mittlerweile sechs Spiele gebackt, die auch alle ankamen und eigentlich bis auf eine Ausnahme alle toll waren.
Okay.
Und da kriegt man dann immer so die erste Aufnahme.
Hier gibt's viel so RPG-Zeug.
Meistens sind es auch so Miniaturen irgendwie, Miniaturspielsysteme und so. Aber genau, also wenn man halt so ein bisschen neue Spielideen irgendwie für sich entdecken will, dann ist man bei Kickstarter, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Also wenn man das mag, sag ich mal. Es gibt ja auch mir unerklärlicherweise Leute, die keine Brettspiele mögen.
Naja, gibt's halt, ja.
Ich verliere halt so ungern, weißt du?
Muss du Koop-Spiele spielen.
Indoor Environment Motor. Abgefahren.
Anja Bros Kickstarter.
Naja, ich entdecke das ja alles erst wieder ganz neu.
Was ein bisschen schwierig ist, ich habe mal vor, ich glaube, das ist jetzt auch schon, lass mich mal kurz gucken, 2016 habe ich mal Kopfhörer gebackt, die ich darüber gekauft habe dann sozusagen. Für insgesamt es war eine kalifornische Firma, für insgesamt $190 mit Versand, die ich dann auch bekommen habe, also das war jetzt nicht das Problem. Und die waren auch toll oder sind noch toll, waren dann irgendwann mal kaputt und dann war diese Firma aber auch schon wieder abgewickelt. Also das ist dann immer das Problem bei diesen Kickstarter-Firmen, wie der Name ja schon sagt, das ist ja so meistens so Ideen, die man umsetzen will und dann sind aber die Firmen eventuell wieder weg, wo du das mal vor anderthalb Jahren da über Kickstarter gekauft hast. Und dann ist es schwierig so mit Garantie oder Reparaturen und so, da muss man dann ein bisschen aufpassen. Die Kopfhörer waren jetzt relativ einfach zu reparieren, das ging also, aber wenn es jetzt irgendwas Komplexeres ist, dann sollte man ein bisschen vorsichtig sein mit Firmen, die irgendwo in Weißrussland sitzen oder so, keine Ahnung.
Ah. Oh, das ist ja auch cool. Ja, cool. Also da bin ich ja interessiert. Ich habe
die Favoriten gesetzt.
Wir können ja eine neue Kategorie aufmachen, Best of Anjas Kickstarter. Anja bestellt jetzt einmal pro Monat was bei Kickstarter und erzählt uns dann, was sie gekauft hat und wie toll es war. Oder auch nicht.
Ja, genau sowas will ich. Also auch wie die dann alle so ein Video dazu machen. Hier ist jetzt irgendwie ein Fotobuch. So ganz verstehen tue ich das.
Das war ja auch
nicht,
mal, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das war tatsächlich vor ein paar Jahren, war das immer ein Geschäftsmodell. Da gab es dann so Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, Kickstarter-Videos zu machen. Ne? Also weil ja nicht jeder irgendwie, sagen wir mal, jeder kann ein Video machen, grundsätzlich, aber nicht jeder kann ein gutes Video machen. Und so ein Kickstarter-Video hat noch andere Anforderungen als ein normales so Urlaubsvideo. Und da gab es dann so Agenturen, die damit geworben haben, hey, wir machen ihre Kickstarter-Kampagne inklusive Video und so. Und dann, also da hat sich so ein ganzer Kosmos drumherum entwickelt. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber ob das sich noch lohnt. Aber ihr habt schon recht, also irgendwie ist dieser Hype um diese Crowdfunding-Geschichten auch schon wieder abgeflaut, oder? Das ist irgendwie so ein bisschen... Kommt mir jedenfalls so vor. Das ist
für mich sowieso uninteressant, seitdem mit den drei Brüsten nicht geklappt hat.
Wie viel hattest du da nochmal bezahlt?
Ja, ich glaube auch so um die 200.
Inklusive Versand.
Ja, inklusive Versand, genau.
Naja, ich brause mich mal da durch.
Brause mal und sag mal, wenn du was gefunden hast, dann können wir das verfolgen.
Können wir das verfolgen?
Ja,
Post haben wir, ja.
Ja, nee, erzähl.
Post haben wir ja wieder keine gekriegt.
Haben wir wieder keine bekommen, nee.
Keiner kommentiert, keiner will mit uns irgendwie in Dialog treten, möchte unser Expertenwissen abfragen. Gut, dann halt nicht. Ne?
Anja,
dann halt nicht.
Klingt jetzt sehr negativ.
Dann wird es halt auch eine besonders kurze Folge heute. Das ist okay. Wir müssen sie dann auch bei einer kurzen Leine halten. Die Themen gehen uns eh gerade aus. Aber ich habe mal... Ich habe in meinem Bücherschrank rumgeguckt. Ich gucke viel in meinem Bücherschrank in letzter Zeit. Bin ja auch... wir kommen uns ja jetzt wieder näher, nachdem ich diesen Bücherschrank ein paar Jahre vernachlässigt hatte. Das Quizbuch Berlin. Fakten, Kurioses, Wissenswertes.
Ja.
Aus dem Eulenspiegel Verlag.
Muss ich jetzt unser Gameshow-Intro spielen, oder?
Und hatte kurz überlegt, ob ich euch mal, ich würde euch gerne mal ein paar Fragen stellen. Du kannst da gerne gerne das, den, falls du es vorliegen hast.
Natürlich, habe ich immer vorliegen.
Kannst du das mal vorlegen? Dieses, das Buch ist von 2001, also ihr müsst alles über Berlin wissen, was vor 2001. Alles, was danach passiert ist, bitte nicht, nicht als Antwort wählen. Aber dann doch, dann Jingle ab. Sag ich. Ah, herzlich willkommen zum Berlin-Quiz.
Es hast du auch so Karteikarten vorbereitet?
Ich habe nicht, ob das,
sag ja, natürlich.
Ja. Hier gibt es ganz viele Kategorien, ja. Und ihr dürft, jetzt könnt entweder ihr sagt, ich blätter durch und ich mache dann, einer von euch sagt Stopp und dann nehmen wir da eine, oder ihr sagt eine Kategorie. Zum Beispiel.
Nee, lass mal durchblättern. Ich kenne die Kategorie nicht.
Okay. Gut, dann fangen wir mal an, dass der Robert zuerst Stopp sagt.
Stopp.
Und ab.
Ach so.
Stopp. Nochmal. So, Berlin medizinisch.
Ach du Scheiße.
Ist das Kapitel.
Warte, ich hole schon mal Google raus.
Ich sag Landwehrkanal. Obernkrankenhaus.
Das ist ja wirklich, ich soll man das wissen, ey.
Ja, so darfst du nicht anfangen, stell einfach die Frage. Wir blamieren uns schon genug.
Als 1901 erstmals Nobelpreise verliehen wurden, waren die Berliner Konrad Röntgen und Emil von Behring darunter. Wofür erhielt Behring den Nobelpreis? A. War Assistent Röntgens. B. Impfserum gegen Diphtherie. Oder C. Entdecker des Kinderbettfiebers.
Na, Behring. Was ist für B?
B
wie Behring. Kannst du ganz kurz nochmal vorlesen? Also A?
Die Frage?
Nee,
A war er als A Assistent Röntgens. Also war Assistent Röntgens. Ich glaube nicht, dass man, na egal.
Ja.
B Impfserum gegen Diphtherie oder C Entdecker des Kinderbettfiebers? Hier nicht googeln nebenbei.
Nee, nicht googeln.
Klicker, Klicker.
Ist auch B, aber ich weiß es nicht.
Ja, B ist richtig.
Gut geraten.
Er kriegt beide einen Punkt. Sehr schön. Okay, Carsten, du bist dran. Ich blätter durch, du sagst Stopp.
Stopp. Klappentext.
Oh. Nee, Ost-Berlin.
Oh, ja, ja.
Ost-Berlin.
Okay. Alte Försterei.
Das, die Frage ist. So. Am 19. Januar 1952 wurde bei einem Neubau in Berlin Richtfest gefeiert. Es war A. Der Fernsehturm am Alexanderplatz, B. der Pionierpalast in der Wuhlheide oder C. das Hochhaus an der Weberwiese.
Das war der Pionierpalast.
D.
Also du sagst, 1952 wurde der Pionierpalast in der Wuhlheide
ist der schon so
gerichtet.
Alt?
Nee, glaube ich nicht.
Nee, ich sag das hier Weberwiese, Hochhaus.
Was war A?
A war der Fernsehturm.
Ah, natürlich. Telespargel.
Nee. Telespargel. Ich sag Hochhaus Weberwiese.
Ja, eingeloggt.
Na gut, das wäre jetzt Quatsch. Nee, dann bleib ich halt bei, ich bleib beim Pionierpalast.
Wann ist der Fernsehturm eröffnet worden? 69, oder?
Ganz genau.
Und oder wann war 51, hast du gesagt, aber die haben noch nicht. Die haben noch nicht 16 Jahre oder 17 Jahre an dem Fernsehturm gebaut, oder? Wenn die.
Ey, wenn du da jedes Mal die Stufen hochläufst, um die Kugel da oben zu montieren.
Jede palierte Einzelne. Ich weiß nicht, aber ich sag Weberwiese.
Bei mir ist der Pionierpalast. Okay.
Also, genau, A ist falsch. Also, Fernsehturm, der ist ja in den 60ern gebaut worden. Und, 1952, genau, die richtige Antwort ist das Hochhaus an der Weberwiese. Und ich weiß nicht, was ist das für ein Hochhaus an der Weberwiese? Ich bin an der Weberwiese in den Kindergarten gegangen.
Ja, ich wohne ja da.
In Friedrichshain. Ja, du wohnst oder wo ist denn da ein Hochhaus, sag mal?
Na, das ist eine gute Frage.
Wahrscheinlich,
also, ich meine, Hochhaus
inzwischen sind alles Hochhäuser.
Ich wollte gerade sagen, Hochhaus hat ja vielleicht 1952 noch eine andere Bedeutung gehabt, als wir jetzt unter Hochhäusern verstehen.
Aber was für eine krass schwierige Frage irgendwie eigentlich.
Tut mir leid.
Also, ja gut. Also es gibt noch mehr Fragen aus dem Ost. Also es gibt hier ganz viel. Egal, ich blätter nochmal durch. Robert.
Stopp.
Brunnen in Berlin.
Neptun.
Oh, da gibt's sogar zwei Seiten.
Entschuldigung, 505, darf ich nochmal kurz? Darf ich?
Ja.
Okay. Ich habe gerade gegoogelt und es gibt auch einen Wikipedia-Eintrag für das Hochhaus an der Weberwiese.
Also nein, es hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag.
Ja, es ist eine Institution in der Maschdewski-Straße. Ja. Und wenn ihr euch da ein Bildchen anguckt,
ach, das Hoch. Das auch. Naja, das Haus, ja, okay, ich weiß, welches Haus es ist, aber das ist nun, ja gut, von mir aus. Ja.
Das Haus gibt's noch, so. Ja?
Ja, ja, das Haus gibt's
ja,
noch.
Ja, ja.
Okay. Na gut.
Frage 3.
Genau. Also, jetzt nehme ich eine andere. Am Marianenplatz in Kreuzberg gibt es seit 1991 einen von Kurt Mühlenhaupt geschaffenen Brunnen, der welche Szene vorspielt? Ui, ah ja, das weiß ich sogar. Also, A, drei Feuerwehrleute löschen aus Schläuchen ein Feuer. B, zwei Kinder bespucken sich. C, eine Wirtin schenkt Bier ein.
Ich hätte gerne, dass es die zwei Kinder sind.
Ich auch. Aber ich finde auch C sehr sympathisch. Ich nehme C.
Die Wirtin?
Wahrscheinlich ist die wird es nicht sein, aber.
Ja. Ich sag B.
Also, genau, also die Antwort ist natürlich A, die drei Feuerwehrleute. Natürlich. Ich weiß es auch, jetzt wo ich es gelesen habe, ich weiß genau, das ist sogar ein ziemlich großes. Ja, das ist, wenn am Maifest da immer, naja, das ist ziemlich zentral, da geht auch, die Häuser gehen da so drumrum um diese Feuerwehrleutchen.
Ach so, am unteren Ende des Marianenplatzes.
Ja, genau.
Okay.
Ja,
okay.
Und genau, die Antwort ist A, drei Feuerwehrleute löschen aus Schläuchen ein Feuer. Ich finde auch dieses, zwei Kinder bespucken sich die Spucke, die müsste man ja in einer Art Skulptur, Brunnen, also wie, ach nee, Quatsch,
nee, da, das, die Spucke wäre das Wasser einfach. Also das, du hast zwei Statuen von zwei Kindern, die sich halt so diesen Spuckmund machen und dann kommt da halt das Wasser raus. Wäre doch eine ideale
Geschichte. Ich muss gestehen, ich habe diesen Brunnen noch nie als Brunnen wahrgenommen, weil ich noch nie mit Wasser gesehen habe, weil der ist zwar da, aber der wird nicht mit Wasser bespielt. Da läuft, kommt kein Wasser aus diesem Brunnen.
Kannst du auch keiner leisten in Berlin, hör mal.
Ja, Wasser. Eben. Ich meine, wann habt ihr denn letztes Mal am Strausberger Platz den Brunnen angesehen?
Letzte Woche.
Der ist immer an.
Na gut. Der ist immer an. Na gut. Okay. Als Corona war ich den nicht angesehen. Na gut. Gut, so viel dazu. Also es ist auch für alle Nicht-Berliner kein besonders spannendes Quiz, merke ich gerade. Aber wir nehmen noch eine Frage.
Eine machen wir noch.
Lieber Carsten, genau.
Stopp.
Hauptstadt der Bundesrepublik.
Berlin.
Berlin. Beide ein Punkt. So, weiter.
Oder warte mal, 2001 war da noch Bonn? Nee.
Ach schön, was nehmen wir denn hier? Also, wer zog 1991, da haben wir es wieder, 91 ist ein wichtiges Jahr gewesen, als regierender Bürgermeister ins Rote Rathaus?
Mompa.
Ah, das wissen wir doch alle.
Mompa.
A. Eberhard Diepgen, B. Ernst Reuter oder C. Walter Mompa?
Ich bin mir gar nicht mehr sicher gerade.
Fuck, wann war Diepgen?
Ja, das ist nämlich eine richtig schwierige Frage jetzt doch.
Ich glaube, dass es Diepgen war, weil Mompa war nämlich gerade
da. Der war davor, ne?
Der hat gerade noch so die Wände mit, also Mauerfall mitgenommen.
Der hat dann noch auf der Bornholmer Brücke die Mauer
untergespuckt.
Alleine eröffnet, ne, damals. dann sage ich auch Diepgen. Das muss ja, das war der Anfang vom Ende der Berliner Finanzen, glaube ich, als Diepgen ins Rote Rathaus eingezogen ist. Ja, ich sage auch Diepgen.
Ja, da habt ihr beide einen Punkt, genau so ist es. Ich hätte auch, aber Walter Mompa hat, glaube ich, auch gerade so noch, die irgendwie 90 war er noch da, aber 91 war dann schon der andere, ne? Das war dann, weil ja auch alle CDU gewählt hatten irgendwie, ach, weiß ich nicht mehr.
Ich hätte jetzt gerne zum Abschluss nochmal als Bonus so eine Ost-Berlin-Frage. Gucken,
einfach nur so.
Ich bin
Pionierpalast.
Im Stadt. Russen in Berlin, jüdische Berlin, Berliner Kirchen, Denkmäler, Straßen und ihre Namen, Plätze in Berlin, beachtliche Bauwerke, Rathäuser. Wo ist es denn? Die Mauer, Ost-Berlin. So, gucken, ob es da. Es gibt nur eine Seite zu Ost-Berlin, okay.
Ja, hat ja auch nicht so viel Geschichte.
Nehmen wir jetzt die. Ab wann wurde die Bezeichnung Berlin Hauptstadt der DDR eingeführt? A. 1949, B. 1961 oder C. 1968? Ja.
Die Bezeichnung, also 49 wäre jetzt irgendwie recht naheliegend, vielleicht, weiß nicht, nö.
Na, wann wurde denn die DDR gegründet?
1949.
Also es geht um Berlin, Hauptstadt der DDR, dass dieser
das
okay. dieser Begriff. Bezeichnung.
Ach so, diese Bezeichnung. So wie Sachsen-Anhalt, Land der Frühaufsteher.
Ja.
Nee, war das?
Ja, aber das war so. Oder in Schleswig-Holstein, der echte Norden.
Ja.
Das soll ich sagen.
Was waren die drei Jahre, kannst du mal sagen?
1949, 1961, 1968.
61 war 61. Mauerbau.
Ja, 49 war Gründung. DDR-Gründung, genau.
Und was war das dritte?
68.
Ich sag 68.
Ich bleib bei 49.
Also gleich von Anfang an, ja?
Ja, gleich. Ja.
Also 68 stimmt, weil das muss, glaube ich, mit dem Berliner Fernsehturm zusammenhängen. Natürlich. Das war so eine Marketingmaßnahme. Genau.
Jetzt haben wir hier den Telespargel, jetzt können wir unsere Hauptstadt
nehmen. Genau, wir wollen jetzt hier, wir haben neues Selbstbewusstsein, wir haben das höchste Gebäude des Landes errichtet. Wir sind die Besten. Unsere russischen Freunde schicken und die ganze Zeit Leute ins All. Jetzt haben wir das Selbstbewusstsein. Wir können jetzt sagen, dass wir hier die Hauptstadt sind.
Ja.
Und ja, das war ja, glaube ich, auch irgendwie ein Politikum. Aber ja, 1968 ist wäre das gewesen.
Und ein Jahr später hat sich ja dann Wir sind eure Hauptstadt, ihr Bauern beim Union etabliert als Schlachtruf.
Ja.
Ja. Das ist nicht so ein spannendes Buch, wie ich dachte.
Wer hat jetzt gewonnen?
Aber
ich war ja das
Robert
erste Mal jetzt aktiv
Punkte.
Am Quiz dabei. Ich bin ja sonst immer derjenige, der Punkte verdient.
Du hast 4 Punkte gewonnen. Und ich habe 2 und ich, yes. Jetzt musst du nochmal den Jingle spielen, bitte. Danke.
Okay, gut.
Ich bin ja auch bloß so Rand-Berliner eigentlich.
Zugezogener?
Mach dich mal nicht kleiner, als du bist.
Ja, schön.
In der DDR war das fast Mitte, wo du wohnst.
Ja.
Hauptsache in der Hauptstadt der DDR.
Genau.
Stand das dann auch in der Geburtsurkunde? Ich weiß gar nicht, wisst ihr, habt ihr eure Geburtsurkunde? Oh Gott, wo ist meine Geburtsurkunde? Hab ich die? Hat die meine Mutter?
Oh Gott, jetzt nicht auf Tasche gerade, aber.
Also jetzt nicht immer dabei, sagen wir mal so.
Braucht man die überhaupt? Ist die wichtig? Später, irgendwann
mal? Na, wenn du irgendwann mal beweisen musst, dass du lebst, dann ja.
Ach du Schreck. Ach Gott, nicht, dass ich die weggeschreddert habe in meinem Schredderwahn da.
Was ist das hier? Geburtsurkunde, Kfz-Schein, brauchen wir alles nicht mehr, kommt alles weg.
Ach du Schreck, ich weiß gar nicht, ob ich über jemals in meinem Leben schon meine eigene Geburtsurkunde in der Hand gehalten habe.
Es gibt ja auch noch eine beglaubigte Kopie im Standesamt, oder? Müsste das sein?
Ja.
Da, wo du von wo
aber
du
das ist ja in dem Land, was es nicht mehr gibt.
Ja, das ist doch alles noch in Kellern. Also das ist ja nicht so, da kommt ja nichts weg. Wir sind hier in Deutschland.
Naja, stimmt, da packen die das in den Keller.
Ich glaube, das kannst du für eine minimale Verwaltungsgebühr dir nochmal besorgen, falls du sie brauchst.
Na gut.
Wenn du zum Beispiel irgendwann heiraten möchtest oder so, da braucht man ja, oder?
Zum Heiraten braucht
man
die.
Da nicht eine Geburtsurkunde?
Genau.
Ja, wenn man die, ist das Ehelizenz oder wie heißt das?
Das ist die Ehelizenz, ja, genau.
Wenn du beantragen willst. Nee, aber spätestens da brauchst du irgendwie die Geburtsurkunde. Und auch noch für andere Verwaltungsvorgänge, aber so richtig eigentlich braucht man, außer für so Nebensächlichkeiten braucht man die eigentlich nicht, oder? Also ich habe die noch nie in meinem Leben gebraucht, Carsten, ich weiß nicht, außer du beim Heiraten.
Ich überlege gerade ganz dolle, außer Heirat, nee, ich glaube, kann mich nicht erinnern. Ich wüsste auch nicht auf Anhieb, wo sie jetzt genau liegt.
Ja, man hört ja immer so aus vor allem aus den USA, wo ja die Verwaltung jetzt nicht so wie in Deutschland ist, sage ich mal, was so Einwohnermeldeamte und so angeht. Da hat man ja ab und zu mal so, dass Leute fälschlicherweise für tot erklärt werden, einfach aus einem falschen Verwaltungsakt. Und die müssen dann wochenlang sich abmühen, zu beweisen, dass sie wirklich existieren, also dass sie noch leben. Also da hilft es auch nicht, wenn du mit deinem Ausweis zum Amt gehst und sagst, hier, das bin ich lebe ja offensichtlich. Da brauchst du halt irgendwie so einen Totenschein, ist da relativ final, wenn der einmal ausgestellt ist. Da musst du schon
ordentlich, ach du Schreck,
musst du schon ordentlich was tun, um das wieder zu revidieren. Also das ist dann so für Rente oder Sozialleistungen halt immer entscheidend, ne? Weil die werden natürlich eingestellt, wenn derjenige, der sie bekommen soll, offiziell für tot erklärt wurde.
Also ich kann mir nicht helfen, aber ich höre seit vielen Jahren immer nur Scheiße aus den USA, wo doch früher immer alle gesagt
komisch,
haben,
ne?
Es ist so,
woran das wohl
man
liegt?
Möchte da unbedingt leben, man möchte da unbedingt, das ist das Land der Freiheit, der unbegrenzten Möglichkeiten, dort baue ich mit meiner Green Card und da kann ich mit vom Tellerwäscher zum Millionär und alle sind cool miteinander. Ich glaube das irgendwie nicht. Da
stimmt,
hat jemand
mehr, ne?
Richtig gutes Marketing gemacht.
Ich habe mal an dieser Green Card Lotterie teilgenommen vor langen Jahren mal als noch.
Wollte ich auch immer machen, habe ich aber vergessen.
Ist natürlich kompletter Bullshit.
Geht mir bei ganz vielen Sachen.
Ich habe mir fest vorgenommen.
Ich vergesse es. Naja.
Nee, da konnte man im Videotext früher mitmachen. Weiß ich noch, gab es im Videotext immer Werbung.
Der Videotext hatte Geburtstag, ne? Also der ARD-Text.
Ah ja.
Ja, der ist irgendwie 40 geworden oder so? Ja. Nee.
Irgendwie so.
Toll.
ARD-Text, Geburtstag.
Was und im Videotext gab es immer regelmäßig, oh Gott, ich war wirklich früher ja immer im Videotext, 40 Jahre, ja. Ne? Allein um zu wissen, was gerade läuft und was als nächstes kommt und
es gibt
Wetter,
ja
eine, Nachrichten.
Also zumindest beim RBB weiß ich, dass es auch eine App gibt, die den ja. Videotext praktisch aufs Handy bringt.
Ich glaube, das ist von öffentlich-rechtlichen allgemein.
Ja,
aber, ja.
Allgemein, ja. Hm? Finde ich cool. Oh. Ich muss mal auf meinem Handy in den Videotext gucken.
Aber es gibt ja Leute, die das, also mein Opa zum Beispiel mag, also der nutzt den immer noch täglich als.
Ja, der kennt auch die Seiten genau auswendig.
Ja, ja, genau.
Der weiß, bei Seite 305. Seite 200 ist Sport, ja.
Genau. Ich habe irgendwie so einen kleinen Bericht gesehen zu dem ARD-Text, Geburtstag oder zum Anlass, nicht zum ARD-Text wirklich, wo sie bemängelt haben, dass es keine Erotikanzeigen mehr in den Videotexten gibt, weil früher gab es wohl irgendwie so
stimmt.
So Pixelbrüste irgendwie, die ja. dann, wo dann halt
ja,
die 090-Nummern daneben standen oder so, irgendwie sind die, wie die auch
waren
die 090-Nummern irgendwie jetzt schon nicht mehr aktuell, irgendwie sind die nicht mehr, verdient man wohl damit kein Geld mehr.
Die waren sogar so ein bisschen animiert, also was
ja
auch irgendwie
das
ganz
war die hohe
cool war. Ja, also so der Videotext mit seinen bunten Farben und dann war unten oder oben in so einem Balken war dann immer genau, wo du heiße Girls aus deiner Nähe irgendwie anrufen kannst oder SMS-Chat.
Habt ihr das eigentlich je gemacht? So. Also ich meine, Anja wahrscheinlich.
Oder Singles und so.
Habt ihr je mal bei einer 090-Nummer angerufen?
Nee. Doch, nee. Ab bestimmt.
Moment, ab bestimmt.
Als Kinder, also als so Pubertiere, hihihihi, da rufen wir mal an. Hihihi. Ich glaube, dass ich das schon mal bei irgendwelchen Freunden zu Hause, dass wir das mal so gemacht haben. Ich habe das bei mir zu Hause nie gemacht, weil ich wusste, meine Mutter hat so einen Einzelverbindungsnachweis.
Genau.
Und da würde ja dann stehen, dass ich irgendwie 1,20 Mark für ein Telefonat oder noch mehr an so eine 090er-Verbindung gezahlt hätte und dann hätte ich ihr das erklären müssen. Oh nee, danke.
Es war nur ein Spaß.
Wollte ich nicht.
Also,
das habe ich aber für Frauen. Entschuldigung, warte, Frauen, ja, da ist eine schnell, die konnten nämlich eine 0800-Nummer annehmen.
Genau, wollte ich gerade darauf hinaus.
Das waren diese Chatlines, ne, wo man als Frau kostenlos anrufen konnte, damit die Leute, also die Männer, die anrufen sollten und Geld bezahlen, auch irgendwelche irgendwie zum Chatten hatten.
Das haben wir nämlich auch mal gemacht auf irgendeiner Party oder so. Da haben wir dann, also die Mädels, die dann dabei waren, haben mit uns zusammen dann die 0800er, also oder weiß ich, die kostenfreien 0137 war, keine Ahnung. angerufen und dann wollten wir mal horchen, wer da so ist. Und dann waren wir so ganz schüchtern so, hallo, irgendwelche Männer. Und wir haben es eigentlich auch dann oftmals geschafft, dass sie zumindest ein bisschen aus sich rausgekommen sind und gefragt haben, was hast du denn an? Und dann das übliche, hey, du bist dann irgendjemand angefangen hat zu kichern im Hintergrund und dann war's wurden ganz vorbei. Oft so Schimpftiraden von der anderen Seite dann irgendwie losgelassen. Aber es war ein großer Partyspaß, also da hat irgendwie schon gefetzt,
oh, weil
wenn wir da unsere Becks getrunken haben.
Die moderne Variante davon war ja eine Zeit lang hier Chatroulette, ne?
Stimmt. Mhm.
Wo irgendwie auch entweder onanierende Männer oder Partys mit sichtlich besoffenen Teenagern irgendwie auf der anderen Seite immer connected wurden. Also ich glaub,
aber hat
mehr
Chatroulette nicht jetzt sogar ein Revival gefeiert unter Corona-Lockdown-Bedingungen?
Ja, ist dann Zoom, ja. Rebranded. Wähle dich zufällig in ein Meeting ein.
Das
ich habe auch gesehen.
Coole Idee.
Ja, es gibt jetzt auch Twitch-Roulette.
Das gibt's auch schon länger,
dann,
aber ja.
Oder das habe ich jetzt irgendwie erst gesehen, dass es das gibt. Und da kannst du dann halt so vielen sehr einsamen Streamern dann zufällig, kommst du da irgendwo auf der Welt bei irgendjemandem.
Das ist dann einer von fünf, die da zugucken.
Ja, die da dazugucken. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Also ich erinnere mich tatsächlich jetzt gerade auch wieder, wie immer, es ist leider so, da hatte ich ja die meisten Erlebnisse im Ferienlager mit meiner Kumpeline, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß, aber wir hatten uns dann im Ferienlager kennengelernt und wir sind dann immer ins nächste Dorf gelaufen aus Langeweile und haben dann abends aus einer Telefonzelle immer diese Nummer angerufen. Und die hatte mir überhaupt erst sozusagen begreiflich, also die hat mir davon überhaupt erst erzählt, dass man diese Nummern anrufen kann,
aber die
ohne was dafür zu bezahlen, genau. Ja, okay. Und dass man dann da sich da so seine Späßchen erlauben kann. Und die war genauso alt wie ich. Ich glaube, wir waren 13 oder 14. Und ich war völlig erschüttert, in was wie professionell sie da in diese Gespräche führen konnte.
Okay.
Sie hat immer als Einstieg gesagt, hi. Was suchst du auf der Line? Sie immer so gesagt. Und ich stand so daneben und dachte, die ist ja krass, die weiß voll, wie man, also, weil ich habe auch mal gedacht, was sagt man denn dann da? Und man ist sich ja überhaupt nicht, also ich war mir null bewusst, dass das ja so ein Sexding auch ist. Also dass dann, dass da
auch
Männer, also na, oder nur oder ausschließlich, wie auch immer, aber dass man das dann da ja anruft und dann hat man irgendwie random irgendeinem zugewiesen und der will, hat natürlich ein ganz klares Interesse. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich wusste zwar, dass das irgendwas Komisches und mit fremden Leuten telefonieren, was ist daran reizvoll, das war für mich nicht reizvoll, aber dass das natürlich, also nach heute in der Erwachsenenbetrachtung, man als Kind anruft und dann so ein alter Mann oder älterer Mann irgendwie denkt, boah, ist die geil und weiß ich nicht, was nebenbei macht. Das ist ja auch so, oh Gott, wie dumm waren wir eigentlich. Aber ich fand es krass, wie sie da offensichtlich, sie hatte auch größere Geschwister vielleicht, deswegen, aber sie offensichtlich da irgendwie wusste, wie man da mit den Leuten spricht. Also wir haben uns halt einfach auch total beömmelt, weil sie die halt auch so verarscht hat. Deswegen fühlte man sich da jetzt nirgendwann, also nicht belästigt oder so, aber trotzdem, also hat mich völlig erstaunt, wie jemand genau weiß, in unserem Alter, wie man in so einer Telefon-Hotline telefoniert.
Für mich wäre dieser Reiz halt einfach gar nicht da. Da auch in dem Wissen, mit vielen Euros pro Minute halt so eine Hotline da anzurufen, mich triggert das jetzt irgendwie auch gar nicht so sehr, dass ich da sage, okay, ich investiere jetzt mal 50 Euro diese Stunde und lass mich da bezirzen irgendwie am anderen
bezirzen?
Ende.
Bezirzen?
Ich weiß nicht. Es hören ja auch Kinder zu.
Jetzt ist ja auch kein Wunder, wenn du da anrufst und sagst, junge Dame, bezirzen Sie mich mal bitte.
Oh ja.
Sie haben so attraktive Fesseln.
Ich habe ja auch, kleiner Videotipp noch für die Zuschauer.
Moment, ist das Safe for Work, was du jetzt empfehlen willst?
Ja, absolut, okay. Absolut. Es gab jetzt ganz letzte Woche hat Steuerung F, der Funkkanal, eine kleine Doku veröffentlicht, wo eine Reporterin sich als Chatpartnerin für diese Single-Börsen hat eintragen lassen.
Ja.
Wo ich auch überhaupt nicht wusste, dass es sowas auch noch gibt. Also du meldest dich auf so michverlieben.de war da das Beispiel, die melden die sich an und genau, sind Singles und du meldest dich auch erstmal kostenlos an, machen auch damit groß Werbung hier, kostenlos, und dann kriegst du so eine Flirt-Coins, das erfährst du erst dann, also da hast du ein gewisses Konto an Flirt-Coins und eine Nachricht kostet dich so und so viele Flirt-Coins oder jeder Satz oder so oder jede Nachricht irgendwie. Das heißt,
die SMS-Preise damals.
Ja, das heißt, du nimmst erstmal Kontakt zu einer attraktiven Dame auf. Und dann schreibt die auch zurück und dann schreibst du hin und her, dann sind deine Flirt-Coins aufgebraucht und dann
musst
geht das ja immer so her. Und dann sagt man halt eigentlich irgendwann, ey, wir sind uns doch sympathisch, lass doch mal die Nummer austauschen und dann auf einem kostenlosen oder auf einem, ja, kostengünstigeren Weg weitersprechen. Und dann sind das halt professionelle Chat-Damen oder Herren, die dann halt sagen, nee, du, ich gebe nicht so gern meine Nummer raus und ich bin da so ein bisschen und lass mal noch nicht machen. Und die dann so ganz klar daraufhin geschult werden und damit halt Geld verdienen, dass sie halt professionell diese Chatpartner werden. Und es ist nicht so, dass die dann einmal, also die haben ja auch Schichtwechsel. Also das heißt, es wird also auch, das muss man sich wirklich mal angucken. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und es macht die Reporterin natürlich auch völlig fertig, weil sie mit den Gefühlen dieser Menschen spielt. Und die denken alle, es ist eine wahre, reale Person und zahlen monatelang richtig viel Geld, damit sie diese blöden Chatnachrichten schreiben können. Skandal. Also kann ich wirklich sagen, schaut euch das an. Ich finde halt wirklich das Schlimme, ist nicht mal meinetwegen dieser finanzielle Verlust.
Was verdient man denn da so als
das sagt sie da eigentlich leider gar nicht. Kann ich mich gerade nicht erinnern, dass sie das da irgendwie erwähnt hätte.
Okay. Kriegt man da ein Gehalt in dem Sinne oder ist das dann so auf Provisionsbasis, wie viele Leute man bei der Stange
hält? Für wie lange, genau.
Ja, genau. Stange.
Ich glaube tatsächlich sowas, ja, dass es so eine Art Provision sogar sein könnte oder ich bin mir gerade unsicher, was sie da sagte. Das weiß ich leider gar nicht mehr. Ich finde halt auch wirklich der eigentlich, also du ziehst natürlich vielen Menschen da sehr viel Geld aus den Taschen. Das ist nicht gut und das ist auch kriminell, finde ich, auch wenn es in den AGBs, das ist nämlich auch die Empfehlung am Ende, man sollte das halt immer lesen, weil da steht auch drin, dass mitunter auch professionelle Chat-Leute, Menschen da irgendwie unterwegs sind. Mhm. Aber das Schlimme ist halt, dass mit den Gefühlen so gespielt wird, dass halt wirklich Menschen schwer verliebt sind und glauben, den Partner oder die Partnerin ihres Lebens gefunden zu haben und die ganze Zeit mit jemandem, mit verschiedenen, unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Geschlechts chatten und immer denken, es ist ein und dieselbe Person. Mhm. Es ist unfassbar. Ey, Leute, schaut euch das an.
Es gab doch vor ein paar Jahren diese Plattform, wie hieß die noch? Ashley Madison. Kennt ihr die noch? Diese Seitensprungvermittler, die quasi.
Ja, irgendwie sagt mir das was tatsächlich.
Professionell,
ja.
Also wo du halt Geld bezahlt hast, auch als Frau, also ich weiß gar nicht, auch ob als Frau, aber zumindest als Mann Geld bezahlt hast dafür, dass du dort angeblich mit hier Leuten aus deiner Umgebung verabreden sich hier direkt auf der Line und so, dass man da quasi diskret sich eine Affäre oder einen Seitensprung, also es ist wirklich so angelegt gewesen, dass du halt deinen Partner betrügst über diese Plattform sozusagen. Und die hatten ja irgendwie so einen Hackerangriff, also deren Plattform wurde halt einmal komplett aufgemacht, inklusive Nutzerdatenbank und so. Und da kam ja dann raus, dass auch die, also die hatten jetzt, glaube ich, keine Leute, die sie bezahlt haben, sondern die hatten so Chatbots am Laufen. Also, dass die halt auch ganz viel nur vorgespielt haben von den Kontakten, die du da angeblich hättest haben können. Also, dass halt nur ein Bruchteil der Frauen, die dort zur Verfügung standen, um es mal ernst blöde zu sagen, dann auch wirklich echt waren. Also da, und damit dann halt auch Männer da ist mir dann mit das Mitleid auch ein bisschen ist dann weniger, weil die Prämisse dieser Plattform halt eine andere ist, aber dort wurden halt auch Männer betrogen, also doppelt, die ja, dann halt um ihr Geld erleichtert wurden mit angeblich vorgegaukelten Kontakten. Und ich muss auch sagen, also es gibt ja auch so bei Tinder und Bumble und wie sie alle heißen, die angeblich die wahrscheinlich seriöseren Flirtbörsen, da sind hundertprozentig auch tausende gefakte Profile im Umlauf. Das nicht stimmt, von diesen Plattformen selber, sondern halt von Leuten, die darüber irgendwelche Betrugsmaschen irgendwie abziehen, ne? Also so hier das ganz normale Phishing und irgendwelche
Das ist der sogenannte Schenkeltrick.
Entschuldigung. Oh Gott.
Ich bin schon wieder ruhig.
Weißt du, ich erzähle hier was Seriöses. Nein. Du untergemauerst und untergräbst das hier alles. Vorsichtig sein. Vorsichtig sein, wenn ihr euch auf Ehebetrugsplattformen anmeldet.
Im Internet generell vorsichtig sein, heißt es ja, ne?
Ja.
Ich werde jetzt in letzter Zeit, also bestimmt alle 2-3 Tage, erlebe ich das, dass mich irgendwer irgendwie irgendwo markiert irgendwann. Bei Instagram. Genau, so wie Nena.
Ja.
Und dann bin ich immer auf irgendwelchen Bubi-Bildern markiert.
Also,
bei mir ist es mit Mädels so. Bloß weil ich immer auf irgendwelchen Schweinchenseiten unterwegs war.
Ich jetzt, weiß auch nicht, wie das Targeting da zustande kommt.
Ich kann das nicht nachvollziehen.
Nee, heute war ich noch auf irgendeiner anderen Seite. Irgendwas, ach ja, hier kann ich ein neues iPhone kaufen oder so markiert.
Mhm.
Und aber sonst immer bei Klick hier für mehr Booty oder ich weiß nicht, aber so, das ist wirklich.
Klick hier für mehr Booty.
Es ist so ganz komisch, dass ich immer auf so.
Wir haben unseren Sendungstitel, glaube ich.
Es sind immer so erotische Sachen, glaube ich, die da, wo ich immer so ein bisschen drauf war.
Kannst du auch mal überlegen, woran das wohl liegt?
Ja. Ich weiß es nicht, aber jetzt müsste ich eigentlich am Anfang einzustellen, dass mich nie wieder jemand irgendwo verlinken kann. Das kann ich wahrscheinlich da irgendwo machen.
Aber ich meine, ist das, also ich habe das auch so alle, keine Ahnung, jede Woche einmal oder so. Halt so von,
okay, ist normal.
Also, aber es stört dich das zu sehr? Also ich ignoriere das einfach. Sollen sie mich doch da verlinken? Ist doch egal, oder? Ist das irgendwie, oder übersehe ich da was? Das
sind die einzigen Follower, die ich habe.
Genau. Nee, aber jetzt, also ist das irgendwie was ich bekämpfen müsste aktiv? Kann ich das nicht einfach ignorieren?
Aber dann ist meine ganze Markierungsseite voll mit Kacheln, auf denen ich.
Ach so, stimmt. Man hat ja so eine Seite, Dinge, auf der kann man das entfernen?
Ja, aber das muss man halt machen, ne? Das ist Arbeit.
Okay, ja, dann ist es natürlich, stimmt. Ja. Auf der anderen Seite, ich meine, also ich kann da natürlich auch immer nur von, ich nutze wahrscheinlich auch Instagram falsch, keine Ahnung, aber so habe ich. Guckt ihr auf diese,
so wie,
ursprünglich, genau. Also guckt ihr, also auf diese, wenn du auf irgendein Profil gehst, guckst du da als erstes auf die Bilder oder guckst du auf, wo diese Person markiert?
Ich bin noch nie irgendwo auf, wo wurde die, also das stimmt nicht, noch nie ist Quatsch. Also wenn ich jetzt, glaube ich, wahrscheinlich irgendjemanden besonders spannend und interessant finde, den ich neu kennenlerne oder so, wie das ja dann manchmal so funktioniert, dann guckt man, glaube ich, da auch darauf.
Ja.
Also bei Facebook habe ich das früher dann schon gemacht, dass man dann immer nicht nur geguckt hat, was hat der selber für Fotos hochgeladen, sondern auch, wo ist er irgendwie markiert gewesen.
Genau, ja, das stimmt. Das mache ich auch.
Ich glaube, da würde ich das schon machen. Aber ich
Aber ich wenn bin du
ganz
da dann
selten so,
so
jemand, der das überhaupt macht.
Wenn du da dann so ein Bild siehst, hier, klick hier für mehr Booty, dann würdest du doch wahrscheinlich relativ schnell vermuten, dass, also wo dann auch der oder diejenige, die du interessant findest, nicht drauf ist, sondern weil es ganz offensichtlich irgendwie so eine Clickbait-Geschichte ist, dann würdest du auch vermuten, dass er da jetzt nicht dran schuld hat, oder?
Ja, aber ich würde trotzdem sagen, warum machst du es nicht weg? Findest du es gut oder was?
Das ist das gleich ein Gesprächsthema, worüber man sich unterhalten kann. Gleich ein Icebreaker.
Oh, hast du zufällig gesehen, dass du da auf ganz vielen markiert bist?
Hey, du bist ja auf voll vielen Pornobildern verlinkt. Was ist da los?
Was ist denn mit deinem Booty?
Genau. Ich klicke da immer drauf, aber ich sehe dich nicht.
Genau. Habe ich schon so und so viel Euro bezahlt.
Ja.
Für Abos. Nee, also ich finde das nicht so kritisch. Normalerweise ist das ja dann auch so, dass wenn man mal dann 3 Wochen später auf diese ganzen Profile geht, die sind dann auch mal von Instagram schnell gebannt. Also das ist alles nicht so.
Ich guck mal kurz, wo Robi überall.
Genau, guck mal nach, wo ich verlinkt bin. Also es, nee, ich finde das nicht so problematisch. Also noch, ne, kann natürlich immer mehr werden.
Ja, ach du, schlimm ist es nicht.
Ja, was mir da einfällt, verlinkt werden. Ne? Ich habe ja schon seit, ich finde das ja immer so interessant, also nur ich, wie so Dynamiken in Netzwerken entstehen, die so gar nicht gedacht waren. Also es ist mir bei Facebook in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen. Und zwar als Softwareentwickler, weil man ja sich, wenn man Dinge entwickelt, auch was dabei denkt. Ne? Also bei Facebook hat er ja diese Funktion, dass man Dinge an andere Leute scheren kann. Ne? Also wenn man irgendwas bei Facebook postet, dann kann man ja irgendwie da so auf Share klicken und das dann mit jemandem teilen und das erscheint dann in dessen Feed. So als, hier guck mal, dieses Bild ist total niedlich oder so, keine Ahnung. Und diese Funktion, finde ich immer so lustig, wird, seit sie existiert, konsequent ignoriert von den Nutzern. Und was die Leute nämlich machen, ist in die Kommentare gehen und da die Leute, mit denen sie das Bild oder diesen Beitrag teilen wollen, mit diesem Ad kommentieren und dann so, oh, hier ja, so @Steffi777, haha, wäre das nicht was für uns? Oder so, weißt du, wo die dann öffentlich kommentieren, obwohl sie es eigentlich nur mit einer Person teilen wollen. Und ich frage mich immer, ob das, also ich finde das total spannend, dass so eine Funktion komplett anders genutzt wird, als sie ursprünglich mal gedacht waren. Also normalerweise, weil diese Funktion mit den Kommentaren war ja, um Leuten zu antworten gedacht und sie dann halt direkt zu adressieren, und das Sharen ist eigentlich das, um Dinge mit anderen Leuten zu teilen, wird komplett ignoriert und dafür werden die Kommentare missbraucht. Klingt so fies, weil kann ja jeder machen, wie er will, aber ich finde sie lustig, dass sich das so komplett eingebürgert hat, dass wenn man Leute auf irgendwas aufmerksam machen will, dass man dann nicht den Beitrag mit ihnen teilt, sondern hier Honigblume 77, guck mal hier, haha, Smiley. Wieso?
Ich glaube, die Leute wollen, dass halt die anderen auch mit.
Dass das absichtlich so öffentlich passiert, meinst du?
Ja, ja, genau.
Also mir ist das ein Rätsel. Ich weiß nicht, ich habe das erste Mal beobachtet unter den jungen Leuten, als wir bei einem Halligalli-Post, also da als wir Zirkus Halligalli auf Facebook gerade neu hatten, also weil die Sendung ja auch neu war. Und da fingen die dann auf einmal an, eben unsere Videos, die wir auf Facebook-Seite geteilt haben, da eben dies so zu kommentieren, wie du es gerade so von wegen hier, geil, guck mal, ich habe mich totgelacht oder so kleine.
Hier haben wir letztens noch drüber geredet, so wo kein anderer eigentlich weiß, worüber die geredet haben, nur die beiden. So.
Und wir saßen alle in der Redaktion und dachten, hä? What? Was machen die da?
Sind die alle bekloppt? Genau. Das ist unser Publikum? Ja,
beim auch so, das sind doch gar nicht, also sind das Nachrichten an uns? Nee, offensichtlich nicht. Das hat nichts mit uns zu, also die wollen nicht mit uns in Interaktion treten. Nee. Und bis heute habe ich so auch noch nie, also ich hab Freundinnen, die das machen, die auch sehr viel im Social-Media-Bereich unterwegs sind, damit auch ihr Geld verdienen, die dann auch sich sowas aneignen. Aber ich selbst habe noch nie irgendwo genau dieses, also ich will doch nicht, dass alle sehen, dass ich, also ist doch, darum geht's doch nicht. Wenn ich das jemandem teilen will, dann schicke ich ihm halt diesen Link auf irgendeine Art und Weise. Und finde es auch irgendwie so zu öffentlich. Also, aber da bin ich eben so, wie ich bin. Und ich glaube, das wird sich bei mir auch nicht mehr ändern.
Ich glaube, das ist auch, da sind wir auch in einer ganz anderen Generation, Anja. Das ist alles nicht mehr so wie. Guck mal, wir haben ja auch alle keine TikTok-Accounts.
TikTok.
Was habe ich gesagt?
TikTok.
Wir haben alle keine TikTok-Accounts.
Nur 2 Kalorien.
Pro Tanz.
Ja, aber da habe ich auch schon gedacht, das muss man sich natürlich leider mal angucken. Aber das war ja viel, weil ich jetzt noch viel so ein Argument gehabt, wie, oh, ich gebe doch nicht den Chinesen meine, ne. Nein, aber ich bin nicht irgendwelchen.
Nee, wie bei Facebook. Weil sie,
genau, genau, das ist natürlich Quatsch zu sagen, ich will nicht irgendwie dieser chinesischen Plattform meine Daten zur Verfügung stellen, wenn ich doch gleichzeitig seit 10 Jahren Facebook meine Daten zur Verfügung stelle oder eben auch Twitter. Und das ist da wirklich Blödsinn, dann eben so zu argumentieren, finde ich. Aber ich habe trotzdem irgendwie keine Lust, noch ein weiteres Ding mir anschauen zu müssen. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich bin alt.
Ich habe auch die Zeit überhaupt nicht.
Ich will mir das nicht. Aber ich muss natürlich aufgrund meiner beruflichen Situation, das muss ich offen bleiben für sowas.
Muss dranbleiben,
muss mir das
meine
jetzt
Kids
auch mal anschauen. Ja.
Ja. Ich finde TikTok auch gar nicht so verkehrt. Also ich finde es halt.
Ich glaube auch, dass es cool ist. Ja.
Es ist halt albern, weil es halt so. Das, was ja immer so dann diese Tänze, die dann immer überall gezeigt werden, die sind halt immer dieselben mit mehr oder weniger Qualität. Also ich bin jetzt nun wahrlich nicht der Tänzer vor dem Herrn, aber ich glaube, 90% aller TikTok-Tänze kann ich auch mir innerhalb von 60 Sekunden drauf schaffen. Das ist jetzt alles nicht so das Problem. Aber ja, ich finde es, also es ist schon ein krasses Netzwerk, finde ich. Also TikTok an sich, weil es halt so verdammt viral ist. Also das heißt, ich habe lange keins gesehen, was irgendwie von sich aus schon in den Grundgedanken dieses Teilen und Remixen und viral weiterschicken und so integriert hat. Ne? Also wenn du irgendwie Twitter und Facebook hattest, der hast einfach so eine blöde Timeline und musst dann halt irgendwie darauf hoffen, dass dein Post irgendwie gesehen wird. Und wenn du bei TikTok irgendwie was machst, was auch nur halbwegs gut ist, dann wird das halt komplett übernommen, der Sound geremixed und halt von anderen Leuten weiterverbreitet und so. Das ist schon echt ein krass gut gemachtes Netzwerk, muss ich sagen. Also, die Inhalte kann man drüber reden, aber die Struktur mit dem, was dem so zugrunde liegt, also finde ich schon beeindruckend. Ganz anders als irgendwie Facebook.
Ja, da bin
gibt's
ich
noch?
Da
war
ich
du noch?
Facebook? Ja, ich weiß ja. Nicht mehr lange. Ja. Aber das ist auch so krass, ne? Also, das ist auch so, weiß nicht, hat 5 Jahre oder so gebraucht, bis Facebook, ich glaube, es gibt irgendwie eine Internetfirma, die so einen schlechten Ruf hat wie Facebook im Moment. Ich glaube nicht, oder?
Ich weiß nicht, ich krieg gar nichts mehr mit. Also es ist für mich immer so, ah ja, stimmt, Facebook.
Ja gut, okay, wenn man da weg ist, dann ist das natürlich einfach.
Nee, auch so generell, das ist irgendwie nicht mehr, wie du schon sagst, TikTok irgendwie aller Munde, aber so Facebook und wird irgendwie, du wirst von den Kids, also wenn ich hier bei meinen Kindern irgendwie Facebook erwähne, oder die gucken mich komisch an. Also der Große hat, der würde gerne TikTok haben auf seinem Telefon, haben wir bis jetzt irgendwie noch unterbinden können. Wird auch nicht mehr lange dauern, bis er es dann irgendwie hat, offiziell.
Ja, tanzt auch so im Wohnzimmer rum.
Ja. Ja, du kannst ja auch TikTok dir angucken, ohne die App irgendwie installiert zu haben, glaube ich. Kann nicht sein, irgendwie
ich glaube auf dem
Internet.
Telefon, ja, aber das ist dann nur so eingeschränkt. Also ich habe es auch installiert. Ich habe auch einen Account und gucke mir das auch gerne an, aber es ist halt, ich nehme da nicht teil, sagen wir mal so.
Hm.
Ja.
Ich freue mich schon auf deine Tänze dann.
Also ich schaue mir das jetzt an. Robert, wenn du das anschaust, schaue ich es mir auch an.
Ja, ich finde das auch überhaupt nicht verkehrt.
Ja.
Aber es ist so, also ich meine, überleg mal, wir hatten, als es StudiVZ noch gab, ich weiß nicht, ob die Älteren unserer Zuschauer werden sich noch erinnern können, das gab ja mal so StudiVZ und da hieß es ja immer, dass von Anfang an irgendwie, dass StudiVZ halt keine Chance hat, weil Facebook das innovativere Unternehmen ist, ne? Also halt so, damals haben die halt irgendwie einen Feature nach dem anderen wöchentlich gelauncht quasi. Und dann waren sie plötzlich überall Marktführer und dann, wie es halt immer so ist, dann war halt mit der Innovation vorbei und seitdem verwaltet Facebook eigentlich nur noch den Nutzerstamm und verdient Geld mit ihren Werbeanzeigen. Ne? Also das ist ja das, wo sie wirklich noch Innovation reinstecken. Was so die Features für die Nutzer angeht, da ist irgendwie nicht mehr, da ist seit Jahren nichts mehr passiert. Dann hatten sie alle diese Datenskandale so, Cambridge Analytica und so und dann ist Mark Zuckerberg jetzt glaube ich auch nicht der beste, charismatischste CEO für so ein junges, hippes Unternehmen. Also zumindest wollen sie das ja immer sein. Und irgendwie, ich weiß nicht, so richtig ein cooles Image hat Facebook nicht mehr. Also so kommt es mir zumindest vor. Ich weiß, die jüngere Generation, die, wie du schon gesagt hast, die nehmen das ja überhaupt gar nicht mehr ernst, ne? Also als Alternative. Die haben halt ihre eigenen kleinen Sachen. Aber so richtig so, es ist zwar überall, aber so richtig da sein will irgendwie niemand, habe ich das Gefühl. Also man muss sich ja schon fast entschuldigen, wenn man da noch einen Account
hat. Ja. Oh, du bist doch bei Facebook.
Bei Facebook.
In der Großstadt. Ja, schön.
Ja, ich habe auch noch
ein MySpace-Account. Also ich werde jetzt TikTok. Den habe ich irgendwie gelöscht im Zuge dieser Datenleaks, glaube ich. Da wurde mir dann erst bewusst, dass ich noch einen habe.
Hast du dann wiedergefunden in den ganzen langen Listen von
genau, da war so, wurde es über 5 Seiten irgendwie gehackt und da war dann MySpace, StudiVZ und weiß nicht, was dabei.
Na, ist alles gelöscht.
Last.fm.
alles weg. Ich krieg heute noch Spam-Mails, da gab es ja dann diese Leute, die sich diese Listen runtergeladen haben und dann eigentlich relativ clevere, also mittlerweile nicht mehr, aber am Anfang waren die, glaube ich, relativ clever sogar, haben die ja so Spam-Mails verschickt, wo sie dann gesagt haben, ey, wir wissen, dass dein Last.fm, bei mir war es immer das Last.fm-Passwort, was da irgendwie mit in dieser Leaks mitgelandet ist, was aber auch schon so alt war, das war schon damals nicht mehr aktuell, wo dann halt so, ey, wir wissen, dass dein Last.fm-Passwort so und so ist, ne, wo du dann natürlich, wenn du nicht weißt, dass das aus so einem Leak kommt, oder so, dass du dann erstmal aufschreckst, weil das eben genau das richtige Passwort ist und dann, wenn du nicht willst, dass wir das verbreiten, schick irgendwie 5 Bitcoins an die und die Adresse oder so. Also, und wenn man da mal dann sich diese Bitcoin-Adresse angeguckt hat, da wurde tatsächlich auch Geld hinüberwiesen.
Okay.
Das waren so, also die kriege ich auch heute noch. Heute sind die nicht mehr so clever, weil jeder weiß es im Moment, aber als das anfing, diese Spam-Welle, fand ich das einen relativ cleveren Spam-Ansatz, so um mal Geld damit zu verdienen. Und nicht immer darauf zu hoffen, dass von den 8 Milliarden Spam-Mails, die man verschickt hat, mal einer dein Viagra kauft oder so.
Spam-Mail. Ich habe es auf meine Liste übernommen, für meine innovativen Ideen das Geld zu verdienen.
Spam-Mails. Da bist du, glaube ich, ein paar Jahrzehnte zu spät.
Verdammt.
Aber mach mal, vielleicht hast du ja noch einen cleveren Dreh, man weiß es ja nicht.
Hey, ich kenne dein Facebook-Passwort. Facebook.
Ich weiß, wo dein Facebook-Konto steht.
Ja, schön. Ich glaube, Anja will los.
Anja muss ne, und so.
Ja, ich hab noch Termine.
Das reicht ja auch wieder, ne?
Ja, reicht ja.
Ja, wenn uns hier keiner schreibt, wie gesagt, werden sie auch alle abgestraft. Also
jetzt sei doch nicht so garstig, vielleicht haben sie auch einfach,
da auch nicht mehr Content, wenn da keine User-Interaction passiert. Wie heißt es? User-Generated Action.
So hieß es, glaube ich, genau, ja.
Genau.
Aber ist das nicht vielleicht auch einfach ein Zeichen dafür, dass es unseren Zuschauern allen gut geht, dass sie keine Probleme haben?
So lege ich es nämlich aus. Sie sind alle zufrieden mit uns.
Das sollten wir doch einfach
und sich selbst und der Welt. Ja.
Nicht immer hier so.
Wenn ihr uns nicht schreibt, dann machen wir auch keine Service mehr für euch.
Ich habe halt auch einfach den Verdacht, dass da nur noch 5 Leute sind. Also, oder Joram halt ist und dann noch.
Joram kriegt 8-mal auf den Podcast und das war's.
Ja. Ist auch schön. Für Joram machen wir das ja auch gern. Also,
genau.
Das ist, aber der scheint ja auch dann offensichtlich in einer sehr glücklichen, zufriedenen Lebenssituation zu sein, wenn er gar nichts zu beitragen will.
Oder
er
hat Stress. Weiß immer nicht.
Ja. Oder er hat Stress. Oder denkt sich, Homeoffice, Kindermanagement und. Obwohl, der kann ja gar bestimmt nicht so gut Homeoffice machen.
Wieso?
Der muss doch auch immer, der ist doch auch in einem Labor oder sowas, ne? Joram, kannst du da nochmal, hör nochmal, ganz kurz zum Schluss.
Hör mal zu hier.
Kannst du uns nochmal kurz Informationen zu dir geben? Welchen Lebensumständen?
Was?
Nein, aber machst du gerade Homeoffice, ja? Das würde mich mal interessieren. So.
Ich rate mal, die Antwort ist ja. Aber gerne, schreib uns doch mal, Joram. Wir vermissen dich.
Ja, ich denke mal, vielleicht ist er auch im Urlaub. Vielleicht reisen die schön rum.
Geht er gerade nicht?
Na, du mit dem Auto oder so? Machen die einen Roadtrip durch Deutschland?
Darf man das? Da ist man doch, wird man doch immer an der mecklenburg-vorpommerischen Grenze zurückgeschickt dann immer.
Das darfst du aber jetzt gerade. Zurzeit darfst du das, weil ein Arbeitskollege macht das von mir. Nämlich auch mit seinem... Das Kind kann ja schon laufen und wahrscheinlich alleine auf Toilette gehen und so eine Sachen. Oh Mensch, siehst du, wir interessieren uns halt aber auch gar nicht für unsere
Zuschauer.
Jetzt, ja, gut. Komm,
also ich schon,
lass uns
du
das
nicht.
Hier beenden. Lass uns das hier beenden. Das
also Joram, melde dich einfach mal,
sag mal
ob alles gut ist.
Ja, sag doch einfach mal.
Ja, doch der mal Rest Bescheid. Einfach auch, ruft alle mal durch bei uns.
Genau, nur damit Anja mal zufrieden ist.
Ja.
Ja, genau.
Die ist sonst immer so unwirsch.
Ihr könnt ja auch kritische Sachen sagen.
Muss aber nicht sein.
Muss aber nicht. Nee. Ja, vielleicht gibt es noch Tipps und Tricks zur Müllentsorgung.
Bin gerade so sensibel.
Ja. Juti, war schön. Ciao.
Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.
I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I could live like I'm longing to live. I wish I could do all the things that I can do, though I'm way overdue. I'd be starting anew. Well, I wish I could be like a bird in the sky. How sweet it would be if by my horn I could fly. I'd soar to the sun and look down at the sea. Then I'd say,